das waren zu dem Zeitpunkt 6-7 Bitcoins, waren so $3000 oder sowas. Und wir haben alles ausbezahlt und sind erstmal damit nach Bali geflogen. Jetzt kannst du dir heute mal ausrechnen.
Bitcoins waren zum Peak, waren glaube ich $66.000, ne?
Ja, also heute sind wir bei 30.000.
So. Also 200.000 Euro, die ihr heute hättet.
Was dieser 10-tägige Bali-Trip gekostet hat. Ja.
Hoffentlich war's schön.
Meine Lieben, jeder von euch hat schon mal gehört, wenn du reich werden willst, musst du Network-Marketing machen. Wenn du reich werden willst, musst du Bitcoin machen. Mein heutiger Gast hat beides gemacht, nämlich erst Network-Marketing, dann Bitcoin, ein Krypto-Unternehmen aufgebaut und ist dann mit Pauken und Trompeten ein bisschen gegen die Wand gefahren. Aber wir kennen alle nur die Vorderseite, wie es nach außen aussieht. Heute in dieser Folge Ungeskriptet erfahrt ihr, wie es denn hinter den Kulissen ausgesehen hat, wie die Gefühlswelt der Leute war und was er heute macht. Und was das alles mit OnlyFans zu tun hat, findet ihr in dieser Folge Ungeskriptet raus. Viel Spaß mit Niki Tascher.
Also wenn du sagst, du kommst aus dem Network Marketing, das ist ja so eine der umstrittensten Bubbles der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Wie bist du da reingerutscht?
Das ist eigentlich eine skurrile Story. Also ich komme eigentlich aus dem Tischtennis-Leistungssport, muss ich kurz ausholen. Also ich habe bei Bayern in der Tischtennisabteilung gespielt, bei Bayern München, wollte Profi werden und so weiter, aber ich habe ein bisschen spät angefangen und von dem Aspekt her war das halt nicht so 100% sicher mit der Karriere und ich hatte damals auch noch nicht so das Selbstbewusstsein, wie ich es jetzt heute habe, zu sagen, okay, ich werde jetzt Leistungssportler und so. Und dann meine Mama oder meine Eltern sind halt auch bulgarischer Abstammung und da so gehen die Schule, gehen Studium rein, meine Mama ist Ärztin und so weiter, ja, und die kennt es halt so und hat mich natürlich gedrängt, hey, du musst halt ein krasses Studium machen, sonst kackst du komplett ab im Leben und diesen Stil. Und ich war dann natürlich gezwungen oder gedrängt, mir so ein Studium zu suchen und habe dann halt mit dem Studium angefangen und halt festgestellt, dass es halt komplett gar nichts ist für mich. Ja, ich habe auch
Was hast du studiert oder was hast du angefangen zu studieren?
Ich habe so, das hieß International Business, also es war so BWL, VWL, Wirtschaftsrecht, ja, und das habe ich dann abgebrochen, weil ich immer noch Profi werden wollte im Tischtennis und habe dann mit so einem Fernstudium Psychologie angefangen und ich habe mir dann so die Jobangebote angeschaut, was es danach so gibt, wenn ich dann halt fertig wäre, weil ich wollte nicht in einer Klinik arbeiten, so, ich wollte irgendwas Normales machen.
Ja, was wolltest du denn machen?
Ja, in irgendeiner Firma, so, es gibt so Statistiken, die ausgewertet werden in großen Marketingfirmen oder so Marketingpsychologie, so in diese Richtung oder Sportpsychologie, irgendwelche Leistungsathleten in der Nationalmannschaft, gibt es ja so Betreuung, Mentaltrainings und so. Und da ist aber die Joblandschaft so schmal, weil das sind so diese Luxusangebote, das heißt, du bist halt einer von vielen, der sich auf diesen Platz halt bewirbt und wenn du nicht genommen wirst, musst du halt irgendwie so einen Reutjob oder sowas halt machen und vor allem die Gehälter haben mich halt so schockiert, weil du halt nach Master ein schlechteres Gehalt hast wie jemand, der ganz normal irgendwie Handwerk macht oder viel schlauer wäre, Schreiner zu werden oder Zimmerer oder sowas.
Total, das sind ja auch sehr gefragte Berufe, muss man dazu sagen. Und die kann man auch schwer ersetzen. Ne? Wenn das Waschbecken angebohrt werden muss, dann muss das Waschbecken angebohrt werden und du hast halt keine Alternative.
Genau, und das war einfach für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das will ich nicht. Ich will halt nicht irgendwie 5-6 Jahre mit Praktikum noch da, damit ich mit 2.000 Euro netto oder 2,2 oder sowas halt rausgehe. Ja, und dann habe ich halt, ich war auf der Suche, aber auf der Suche mit 18, 19 ist halt so, okay, mal schauen, was passiert, so nach dem Motto. Und währenddessen hänge ich im Studium. Und dann bin ich mit ein paar Freunden in Kroatien Urlaub gefahren, haben getrunken, Party gemacht und so weiter. Und auf dem Rückweg, damals gab es noch nicht dieses EU-Datenroaming, das heißt, du musstest hier in jedem Land Internet kaufen, war ich in Österreich auf dem Beifahrersitz, kann ich mich noch erinnern, und habe mir für 4,95 Internet gekauft, einfach um da 3 Stunden die Zeit totzuschlagen auf dem Beifahrersitz. Bin auf Tinder gegangen und habe gefühlt alle Mädels da durchgeliked in Österreich, was es halt zum Liken gab, und habe mit einer ein Match gehabt, die aus Klagenfurt ist und die, mit ihr habe ich mich dann mehr oder weniger öfters ein paar Mal getroffen und die hatte immer irgendwelche Säftchen dabei, so irgendwelche Proteinpulver, Supplements, irgendwelche Energy Drinks von irgendeiner amerikanischen Firma und meinte, trink das, das ist gesund. Und ich habe immer gesagt, das ist irgendein Pulver, irgendein Energy Drink, keine Ahnung. Und dieser Person bin ich aber extrem dankbar, weil die war eigentlich mein Einstieg ins Business, weil die hat mich sozusagen mit zwei Österreichern connected, die so zwischen 4.000 bis 8.000 Euro im Monat mit Network Marketing mit Mitte 20 verdient haben. Die waren damals so 4, 5 Jahre älter als ich. Und da gab es so einen Schlüsselmoment, ja, wie bei The Wolf of Wall Street, wo der eine Kollege nimmt praktisch so sein Handy und ich habe ihn so mit ganz verschlossener Haltung gefragt, ja, was verdienst du? Da hat er so von diesem Unternehmen die App sozusagen gezeigt und in Amerika ist es manchmal üblich, dass du so das Wocheneinkommen da trackst und dann stand da irgendwie so $1,900 und ich so, ja, im Monat und er so, nee, in der Woche. Und für mich war das halt viel Geld. Und das war so für mich der Moment, wo ich dann gecheckt habe, okay, das ist jetzt halt kein Spaß oder Zirkus oder Schneeballsystem oder diese ganzen Sachen. Vielleicht ist es verpönt, vielleicht mögen es einige nicht, aber es funktioniert halt. Und dann habe ich mir einfach für ein paar hundert Euro so ein Produktpaket bestellt und dann ging es los 2014.
Moment, das heißt, du hast gesehen, ich kann damit Geld verdienen und viel mehr Geld, als ich sonst in einem anderen Beruf verdienen könnte für dich als damals 18, 19. Wie alt warst du damals?
Ich war 19. Gerade 19 geworden, ja.
19, also als 19-Jähriger kann man im Regelfall ja relativ wenig. Und da sagt einer, pass auf, du kannst 2.000 Euro die Woche verdienen oder $2.000, beziehungsweise wir verdienen das. Und dann hast du diesen Produktpaket, das waren dann Supplements, Energy Drinks, was war das?
Genau, also es war so die klassische Nahrungsergänzungsmittelrichtung, ja, Proteinpulver, Energy Drinks, irgendwelche Antioxidantien, dieses Ganze.
Okay, und wie geht's denn weiter? Wie macht man das und wie verwandelt man sein Produktstarterpaket, was man ja dann wieder kauft, tatsächlich in Geld? Hat das geklappt?
Also tatsächlich ist es so, es gibt ja Firmen, wo du bestellst und das Zeug weiterverkaufen musst und das war gar nicht meins, weil das hat mich so ein bisschen an diese Tupperhaus-Partys, die man so kennt, irgendwie erinnert und für mich war das so, das ist nicht das, was ich machen will und die haben mir das damals anders vorgestellt. Du bestellst ein paar Produkte, dass du einfach was vorzeigen kannst, dass du es natürlich selber irgendwo nutzt, sonst ist es halt nicht authentisch oder dir mal eine Geschmacksrichtung austestest und dann lässt du Leute mal probieren oder erklärst ihnen das. Die bestellen das Produkt von der Firma nach Hause und sobald es passiert, das ist so wie Affiliate Marketing, du bekommst automatisch deine Provision in deinem Backoffice oder auf deiner Seite sozusagen abgerechnet. Ja, und das Modell fand ich cooler, weil ich mir dachte, ja, okay, ich mache nicht so einen räudigen Verkauf wie jetzt am Flohmarkt oder muss da dann irgendwie noch mit Bargeld rumhantieren oder wie ich das immer machen soll, sondern ich empfehle das den Leuten und die bestellen sich das halt selber nach Hause neu verpackt auf ihre Adresse, haben auch diese Experience, wenn das halt schön verpackt ist von der Firma, irgendwelche Werbedinger noch drinnen.
Okay, so, das heißt, du vermittelst einen Deal, du sagst, pass auf, mein neues Proteinpulver, das ist mega lecker, ich habe das hier gefunden, bestell das doch auch oder hier, probier das mal. Dann probiert er, sagt, oh wow, das ist so ein leckeres Proteinpulver, habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen oder getrunken. Und dann sagst du, das ist ein guter Zufall, denn zufällig arbeite ich mit denen zusammen und du musst meinen Code eingeben oder wie funktioniert das, dass die dann bestellen?
Genau, also du hast wie so einen eigenen Shop oder personalisierten Shop sozusagen, ist bei jeder Firma ein bisschen anders, also jede Firma handhabt es anders, ich kann es nur von der sagen, wo ich angefangen habe und da hast du dann deinen eigenen Shop, wo du so dein Bild reinladen kannst oder das so ein bisschen personalisieren kannst.
Wir reden Webshop.
Genau, ja, okay. Und kannst so einen kleinen Beschreibungstext halt noch zufügen, dass du da Partner bist oder mit denen arbeitest, wie auch immer und die können sich da voll austoben und alles, was dann über diesen Link oder Cookie sozusagen läuft, ist dann bei dir in der Kasse sozusagen.
Oh, das heißt, es ist ein großer Shop und dann kriegst du irgendwie eine Subdomain oder irgendwie Slash Nikki oder so.
Genau.
Und dann gibst du dem Menschen, der irgendwie das Proteinpulver jetzt lecker findet, diesen Link und sagt, pass auf, da kannst du es direkt kaufen und dann kannst du das gleiche mega geile Proteinpulver wie ich auch trinken. Und dann kommt es direkt zu dir nach Hause. Was kostet es dann? Was haben die so bezahlt?
Also ja, im Schnitt so, die Produkte sind vielleicht bisschen teurer wie in handelsüblichen Supermarkt oder sowas. Also wenn du, ich nehme jetzt ein Beispiel, du hast halt ein ungesundes Red Bull an der Tankstelle, was 2 Euro kostet oder 1,70 Euro oder sowas.
Und an der Tanke kostet das gerne mal 5, aber...
Oder so, ja. Oder im Supermarkt 1 Euro, 1,50 Euro, wo auch immer man ist. Und da hat halt so ein gesunder Energy-Drink dann wahrscheinlich 3 Euro auf das Stück gekostet oder 3,50 Euro oder sowas, je nach Produkt. Und dann hast du ein Proteinpulver, was im Einzelhandel vielleicht 30 Euro kostet, hat da 50 gekostet oder so in diese Richtung. Du hast halt natürlich diesen Aufschlag, weil es einmal gesünder sein soll oder die Herstellungskosten größer sind. Ich glaube das mittlerweile tatsächlich auch, weil die Firmen sind sehr dahinter, dass die Produkte auch Substanzen haben, weil halt heutzutage sehr viel nur Marketing ist und aufgeblasen ist und man will natürlich rausstechen und nicht negativ auffallen. Vor allem große Firmen, das war eine große Firma, die hat 300 Millionen Jahresumsatz oder sowas gehabt, also ist kein kleines Unternehmen. Und klar hast du noch eine Vertriebspartnermarge drinnen, aber bei Red Bull hast du auch irgendwelche Felix Baumgartner, die aus dem Weltall springen oder irgendwelche
ohne Marketingkosten.
Ja. Ja,
das verstehe ich. Aber wie ging das dann weiter? Dann hattest du quasi deinen persönlichen Shop beziehungsweise eine Version des großen Shops, die für dich ein bisschen personalisiert war. Und dann ist das ja relativ einfach. Es gibt ein Produkt, es gibt einen Shop, aber jetzt müsste man irgendwie verkaufen. Wie kommt man jetzt an Umsatz?
Also es war eine Katastrophe, weil ich war Student und es war noch vor 10 Jahren. Das heißt, Instagram-Stories gab es noch nicht. Instagram war eine Fotobearbeitungsplattform. Man hat so ein bisschen auf Facebook, auf seinem Privatprofil Werbung gemacht. Das kennt man heute gar nicht mehr. Wenn ich das mit irgendwelchen Unternehmern, Marketingleuten rede, zeigen die mir einen Vogel, was ich da über mein Facebook-Privatprofil gemacht habe. Und es hieß einfach, okay, geh zu deinem Umfeld und frag die. Ja. Und ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich in diesen Tischtennissportkreisen vernetzt war. Und ich habe zufällig dann herausgefunden, einen, wo ich mal vor Jahren auf dem Turnier gespielt habe, dass der das in meiner Stadt auch macht. Und habe mich so ein bisschen vernetzt sozusagen.
Das ist ja ein Zufall, dass da jemand aus so einer Spitzenbranche wie Network Marketing bei diesem Unternehmen auch im Tischtennis-Leistungsbereich
unterwegs ist. Ja, genau. Also er war jetzt nicht so im Leistungsbereich, aber man kannte sich so und ich habe mich dann so ein bisschen vernetzt, um einfach, die haben ja ihren eigenen Kundenstamm, das kannst du ja nicht abgrasen, aber einfach um zu sehen, wie die Leute das machen. Und ich kann mich noch erinnern, meine Upline heißt es, also die Leute über dir, die dich so ein bisschen einlernen, haben dann mal gesagt, hey, da ist in München so ein Event, das machen so andere aus meinem Team, geh da mal hin. Und das war so ein bisschen so eine Asiaten-Clique. Und ich kam dann in so eine kleine Wohnung rein, ja, da waren einfach gefühlt 50 Leute, es war alles voll, einer hat vorne präsentiert, alle saßen auf der Couch, auf dem Boden und so weiter, aber ich fand's halt crazy, weil es waren halt wirklich, der Altersdurchschnitt war halt so 21 oder sowas und mich hat es damals geflasht, weil ich nicht gedacht hätte, dass so viele junge Menschen sich auch für sowas interessieren, wie ich es halt gemacht habe. Nicht nur von der, hey, ich will ein bisschen Muskeln oder einen Bizeps aufbauen, sondern von diesen, ich will Geld verdienen Perspektive, ich will meiner Familie was schaffen, ich will irgendwie überdurchschnittlich sein. Und das hat mich dann schon so ein bisschen inspiriert und ich habe es im Endeffekt genauso gemacht. Das heißt, ich bin hergegangen, habe 8 Leute bei mir zu Hause eingeladen, da gibt's so ein Foto davon. Ich hatte keine Ahnung, wie man so eine Präsentation macht, also habe ich mal für jeden Pizza bestellt, was eigentlich gar nicht passt, weil du
so
hast...
So ein Proteinshake und Wellbeing sozusagen.
Genau, du verkaufst irgendwie, vermarktest so Sport und Leistung und bestellst dann so fettige Pizza für deine Gäste, aber wie so diese Mark Zuckerberg-Story, dann 2 haben mitgemacht, 6 haben gesagt, finde ich scheiße und mit den 2 haben wir halt losgelegt und dann...
Was hast du losgelegt? Also das heißt, du hast sozusagen gar nicht das Produkt verkauft, sondern du hast Leute akquiriert, die das Produkt verkaufen sollen.
Also es ist so, jeder ist immer verpflichtet, so oder so Kunde zu sein. Das heißt, du kannst nicht so einfach irgendwelche Läufer wie so ein Drogenkartell oder sowas akquirieren. Das funktioniert nicht. Ja, das wäre auch unseriös. So, und das heißt, jeder ist mal Kunde von dem Produkt, ja, und dann arbeitest du dich einfach über Empfehlungen weiter. Das heißt, ich sage jetzt nicht zu dir, geh jetzt her und ich baue jetzt eine Tankstelle und sage dir, hey, tank nicht bei mir, sondern bau die nächste Tankstelle mit mir zusammen, sondern ich sage einfach zu dir, hey, wenn du noch einen Kollegen hast, der günstiger tanken will, als Beispiel, sag dem, der soll auch hier tanken sozusagen. Und es ging dann mehr so ein bisschen über Empfehlungen, dass du vielleicht jemanden hast, der Fitnesstrainer war, das war damals das Beispiel, und der hat halt ein paar Kunden gehabt, die sich so oder so für das interessiert haben, ein bisschen mehr Geld für solche Produkte ausgeben wollten, ein bisschen fancier sein wollten, das hat perfekt gepasst. Dann hat der seine 5 Leute reingebracht, dann hat der Kunde irgendwie gesagt, meine Tante will das jetzt auch mal zu Weihnachten probieren, und so richtig klischeehaft und verbreitet sich das halt, ja.
Das funktioniert.
Wenn du die Kugel ein bisschen lostrittst, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie mit 5 Menschen sprichst und 4 sagen, es ist scheiße, und du bist mit einer Person, verdienst da irgendwie 5 € mal Provision dran, dann funktioniert das nicht. Aber ich habe es trotzdem, dass ich halt Anfänger war, jung war, so innerhalb von 4-5 Monaten geschafft, mal so 100 Kunden, Partner, Empfehler, was auch immer zum haben. Und das hat mir halt damals so 500-600 € monatlich eingebracht. Ja, von jedem so ein paar Euros. Das war auch nicht viel. Aber für die Zeit war es so, dass ich gesehen habe, es funktioniert. Und das hat mich dann, das war so mein Einstieg ins Unternehmertum. Komplett.
Aber Moment, nur mal kurz zu diesem Network-Marketing-Struktur. Also, du hast gesagt, es gibt eine Upline und die trainiert dich. Upline heißt Menschen, die das schon ein bisschen länger machen. Die sagen, pass auf, wir haben jetzt hier den Niki, der will das jetzt auch machen, der guckt so ein bisschen, wie du das machst. So, dann hast du ein Event organisiert, was ähnlich war wie das Event, wo du dabei warst und wo du Leute eingeladen hast und gesagt, pass auf, ich muss euch was richtig Geiles erzählen. Hier gibt's ein geiles Produkt, aber ihr könnt auch reich damit werden. So, dann haben das ein paar mitgemacht und die haben dann aber wiederum, das Modell ist, dass du quasi Kunden akquirierst, die aber auch sagen, ja, mehr Geld verdienen, geil. So, Geld verdienen wollen ja alle. Alle wollen Bizeps haben und Geld verdienen. Und dementsprechend verstehe ich, dass der Connect da sehr nah ist. Und dann gehst du quasi durchs Leben und versuchst, möglichst viele Leute von deinem Produkt zu überzeugen. Sagst, pass auf, probier mal, schmeckt doch geil. Und außerdem, hier ist die App. Ich mache hier, keine Ahnung, 500 € im Monat ist jetzt, wäre jetzt nicht unbedingt der Pitch. Aber mein Typ in der Upline oder Upline verdient damit, keine Ahnung, 20.000 € im Monat, 100.000 € im Monat. Und das musst du auch machen. Und dann trinken die das, kriegen ein bisschen Bizeps, wenn die hoffentlich ein bisschen trainieren, und kriegen Geld überwiesen. Und das funktioniert, und da warst du in diesem Game auf einmal drin und hast dieses, probier doch mal. Ich meine, das ist ja ganz, ganz was sich merkwürdig anfühlt für Leute, die noch nie verkauft haben, jemandem davon zu überzeugen, dass er irgendwo seinen Namen eintragen soll und Geld überweisen.
Also es war total weird. Es war auch Leute generell diese Akquise zu machen, weil jetzt, ein paar Jahre später, bin ich schlauer, aber die Akquise ist generell, ich weiß gar nicht, ob du in meine Zielgruppe passt, ich weiß gar nicht, ob du das Pulver haben willst, aber es wird sozusagen vorgegeben, frag einfach mal jeden. Mhm. Und das Problem ist, glaube ich, nicht das Fragen, sondern dass die Leute noch nicht so geschult sind oder in der Praxis das nicht umgesetzt bekommen, was ihnen gesagt wird. Nicht, weil die Tipps unbedingt schlecht sind, also die Leute, die dich da einlernen, haben schon die Erfahrung, aber aus deren Perspektive ist es halt so einfach, und für den Neuen ist es aber nicht so einfach. Mhm. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass das Problem ist, dass die Leute A hören, aber B machen. Das heißt, die gehen nicht her und sagen, hey, willst du das mal probieren, sondern die gehen so richtig hartselling drauf und sagen, hier, trink das und bestell das sofort, und wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr mein Freund. Und das ist auch das, wo die Leute den Upturn auf diese Branche bekommen, weil das halt so, oder manche sagen ja auch sektenmäßig ist, weil einfach dieses Hard-Selling, du musst unbedingt dabei sein, und wenn du nicht dabei bist, dann bist du nicht mehr in meinem Freundeskreis, oder dann bist du nicht, also.
Das ist ja richtig schön emotionale Erpressung, das ist mehr als Hard-Selling, ne?
Klingt jetzt hart, aber einige, die auch kein Hirn in dieser Industrie haben, machen das einfach so, aber über die Quote kommen die halt auch irgendwann an den Start, also es ist wirklich. Wirklich? Es ist einfach, ich glaube, es ist halt sehr verpönt oder polarisiert sehr, weil du hast halt eine Masse von Leuten, die einfach mitschwimmt und keine Ergebnisse hat, nicht weil das System nicht funktioniert, sondern weil die einfach nichts machen wollen. Und sobald die aber versuchen und irgendwie failen im Sinne von, sie haben das Geschäft einfach nicht durchgezogen oder mögen diese Ablehnung nicht oder haben mal eine Negativerfahrung gehabt, zeigen sie halt mit dem Finger auf ihren Vertriebsleiter, auf die Firma, auf die Produkte. Aber es ist natürlich auch ein Teil Eigenverantwortung mit dabei, so wie in jedem Geschäft. Und das wollen halt die Leute da vor allem nicht sehen, weil es wie so ein Hobby so ein bisschen anfängt. Du machst es halt nebenbei, du hast keine großen Ausgaben, du bestellst mal irgendwie für 100 Euro Produkte, dann du fühlst dich halt anfangs noch nicht wie so ein Unternehmer. Also bei mir hat es auch ein paar Monate gedauert, bis man merkt, okay, ich habe hier eigentlich ein Geschäft angerissen.
Okay, ich stelle mir gerade vor, was passieren würde, wenn irgendwer von meinen Freunden sagen würde, pass auf, bestell das jetzt oder du bist nicht mehr mein Freund. Danke sehr, ein schönes Leben dir. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das bei irgendwem funktionieren kann. Aber ja, dann sind Menschen ja scheinbar unterschiedlich.
Ja, also das war jetzt so ein bisschen plakativ formuliert. Ich meine es jetzt einfach, dass die Leute dich den ganzen Tag damit belästigen, dass die halt kein Maß kennen. Weil ich habe irgendwann hast du nicht mehr diesen bedürftigen Bedarf, Kunden in dein Geschäft zu ziehen. Ja, vielleicht, wenn du deinen Podcast als Beispiel startest, dann willst du am Anfang jede coole Person drin haben. Wenn du schon ein paar coole Leute da hast, sagst du, ja, okay, ob der jetzt dabei ist oder nicht, ist egal. Und so war es halt bei mir am Anfang. Ich wollte jeden dabei haben. Und wenn du dann ein paar hundert Euro verdienst, ob jetzt einer irgendwie jetzt gerade kauft oder den Umsatz nicht voll macht, ist dir halt scheißegal. Aber am Anfang sind die Leute in ihrem Geschäft ja allgemein sehr bedürftig oder wenn sie keine Erfahrung haben. Und das ist das, wo viele dann einfach sagen, so, oh, das Network-Marketing, das will ich nicht und so weiter. Aber ich glaube, das ist per se nicht das Problem der Branche, sondern einfach, wie die Leute untereinander umgehen.
Okay, habe ich verstanden. Das heißt, da hast du Blut geleckt und hast so ein bisschen Geld nebenbei verdient, aber im Wesentlichen, ich meine, 100 Leute zu akquirieren, durch den Vertriebsprozess mit 100 Leuten zu gehen und sagen, pass auf, kauf mal dieses Proteinpulver und dann werde auch mal hier Vertriebspartner. Da lernt man schon was bei 100. Ne? Also erheblich, weil du hast wahrscheinlich mit 1000 gesprochen, wenn du 100 bekommen hast. Da hast du eine gewisse Erfahrung aufgebaut. Wie ging es dann weiter?
Die Firma war leider ein Jahr später in irgendeinen Liquiditätsprozess in Europa. Das heißt, die hatten irgendwie eine riesige amerikanische Firma und eine Zweigstelle in Europa. Und die haben gesagt, okay, wir machen Europa einfach zu, weil wir da nur ein paar Prozent Kunden haben. Das Großteil war in Amerika, Kanada, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und es ging auch alles so schnell damals. Und dann hieß es innerhalb von einem Monat, man kann keine Produkte mehr bestellen. Man hat zwar all seine Auszahlungen bekommen, dass man abgerechnet ist, aber ab dem Zeitpunkt ging kein Geschäft sozusagen weiter. Es gab keine Logistik mehr, kein Support. Und wir waren gezwungen, uns einfach was Neues zu suchen. Und wir waren natürlich schon so eine kleine Clique von Jungs und Mädels, die da irgendwie Ambitionen hatten und waren extrem traurig zu dem Zeitpunkt. Einfach, weil wir auch nicht so viele Geschäfte kannten. Also heute hast du ja gehst auf YouTube und siehst sofort 10 Werbungen, was du nicht alles an Geschäften machen kannst. Das kam mir damals.
Alles seriös heute, alles seriös.
Alles super
und da kannst du mal draufklicken und dann wirst du auf jeden Fall reich, wenn der sagt, dass du reich wirst, ne?
Und damals war das so ein bisschen verschlossen alles. Es gab weniger YouTuber, die über Geld verdienen, Geschäftsmodelle, Wege und so weiter berichten, weniger Kurse und so weiter. Und wir wussten erstmal nicht, was wir machen sollen. Und das Gute war aber, und das muss ich dem Network Marketing hoch anrechnen, auch wenn ich das Geschäftsmodell heute nicht mehr so feier wie damals, ist, dass du einfach mit extrem vielen Leuten in Kontakt kommst. Also du vom Handwerker, der dir zu Hause vielleicht irgendwie deinen Wasserhahn reparieren kann, bis zum Fitnesstrainer, wo du dir mal einen Tipp abholen kannst, bis zu irgendeinem Unternehmer, wo du vielleicht nach Investmentkapital fragen kannst. Das ist wirklich alles mit dabei und wir haben
das wirklich, triffst sie deswegen, weil die auch ein Interesse haben, da Vertriebspartner zu werden.
Die sind vielleicht auf einem Event zu Gast, weil irgendwer die eingeladen hat oder ein Verwandter oder sich das zumindest mal angehört haben und es sind nicht Leute, die dann alle in deinem Geschäft sind oder vielleicht nur mal Kunde sind oder da mal reinschnuppern, aber du lernst die Leute halt irgendwie mal kennen, du hast Berührungspunkte zu denen, irgendein Kollege von dir hat die Nummer, das heißt du bist auch geschult im Network, was ich gut finde, so eine Kontaktliste zu schreiben. Das heißt, du rufst die Leute nicht alle durch und willst denen jeden Tag was verkaufen, aber du schreibst dir auf, okay, wo kommt der her, was hat der für einen Beruf oder so, dass du einfach so dieses Vernetzen sozusagen hast. Und das habe ich sehr gepflegt und habe gemerkt, dass das sehr wertvoll oder wichtig ist mit der Zeit. Und wir wussten dann ein paar Monate nicht, was wir machen sollen. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann irgendwie Pizza und Sushi in München ausgeliefert. War dann auch eine lustige Erfahrung. So, du setzt das Studium irgendwie in Freisemester, sagst da allen deinen Freunden, du wirst jetzt mit dem Ding erfolgreich oder durchstarten, verdienst dann irgendwie 600 Euro im Monat, feierst dich voll ab, die anderen denken, du bist ein Psycho, und dann gehst du ein halbes Jahr später wieder Essen ausliefern, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Zumindest so aus der Wahrnehmung. Und das war eine schwierige Phase, weil das war so ein bisschen eine Findungsphase. Wir waren komplett lost, wir wollten nicht ganz normal in unser Alltagsleben zurück. Und dann habe ich über 4, 5 Ecken, einer kannte einen, der einen kannte, der einen kannte, der mich in ein Bitcoin-Webinar damals auf Skype eingeladen hat, sitzen 10 Leute drin, ich kenne keinen, und habe mir dann irgendwie 3 Stunden was über Bitcoin angehört. Das war Dezember 2015. Meine Ex-Freundin war damals da, die kam von der Arbeit oder Ausbildung, wollte irgendwas mit mir machen, das Webinar ging los, ich habe zu der so geflüstert, das dauert jetzt 1 Stunde und dann machen wir was. 2 Stunden, 2,5 Stunden, irgendwann ist sie wieder gegangen, es ging immer noch. Und ich habe nicht so viel von diesen ganzen Kryptografie und Technik und so weiter, Peer-to-Peer, dezentrale Währung verstanden. Aber ich habe eins verstanden, ich dachte mir, okay, welcher Typ setzt sich jetzt hier 3 Stunden rein und faselt so 9 junge Leute gerade voll, wenn das jetzt irgendwas ist? Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, irgendwas muss dran sein, dass dieser Mensch jetzt so begeistert ist, 3 Stunden von dem zu reden, und das macht er nicht einmal, das macht er wahrscheinlich mehrmals die Woche. Und so habe ich dann angefangen, mich mit der Materie zu befassen, und damals hieß es, Bitcoin geht auf $1,000, also Bitcoin war zu dem Zeitpunkt bei $380 oder sowas, und es hieß, es geht auf $1,000, und mein Geschäftspartner oder Kollege ruft mich an und sagt, hey, ich glaube, wir sollten das nicht machen, weil ich glaube, das ist ein Scam, jemand, der sagt, dass sich so irgendwie jetzt die Währung verdoppelt, das kann nicht funktionieren. Ja, und ich habe ihm aber damals gesagt, so, ich finde es schon interessant, ich glaube, ich möchte das machen und so weiter. Und
um was ging es da damals? Also Bitcoin verstehe ich, aber was wolltest du da konkret
machen? Es war praktisch, es war wie so ein Affiliate-System, also es war kein richtiges Network-Marketing, so, aber es hatte auch so ein Affiliate-Konzept. Und es ging um Bitcoin-Mining. Das bedeutet, du kannst dir praktisch Rechenpower kaufen. Ja, es gab alle möglichen solchen Firmen, ja, von A bis Z in diesen 3, 4, 5 Jahren. Jetzt ist es nicht mehr so lukrativ für einen Endverbraucher, aber, oder kleinen Investor. Aber zu dem Zeitpunkt konntest du sogenannte Hashrate kaufen. Ja, Petahash, Terahash und so weiter. Und je nachdem, wie viel Rechenleistung du dir Serverpower sozusagen kaufst, wie wenn du jetzt irgendwo Cloud-Speicher oder sowas kaufst, aber nicht um Daten zu speichern, sondern Kryptowährung zu meinen, konntest du sagen, okay, ich will sozusagen Bitcoin schürfen, ja, oder sogenanntes GPU-Mining, also Altcoins schürfen, ja, und dann konntest du dir
praktisch... Kannst du mal kurz erklären, was Altcoins schürfen sind, ja, und also diese ganzen Bitcoin- und Krypto-Begriffe mal kurz... Erklären,
genau, also Altcoins steht für Alternativcoins. Das bedeutet, es umfasst alle Währungen, die nicht Bitcoin sind, weil man sagt, Bitcoin ist so die Mutter aller Kryptowährungen. Es ist so das dezentrale Protokoll, was von irgendeinem anonymen Satoshi Nakamoto ins Internet als Antwort auf die Finanzkrise gestellt wurde. Und dann wurden auf Basis dessen ganz viele Abwandlungen oder neue Blockchain-Technologien entwickelt, die sogenannten Alternativcoins, die man teilweise auch schürfen kann, da gibt es verschiedene Konzepte.
Kannst du mal schürfen erklären?
Schürfen heißt, das, also am Beispiel von Bitcoin, du hast 21 Millionen Bitcoins, die das Protokoll vorgibt. Das bedeutet, anders wie bei unseren Fiat-Währungen, bei Euro und Dollar, die sind ja nicht begrenzt. Das heißt, die Federal Reserve kann morgen wieder sagen, hey, wir pumpen x Milliarden Dollar und so weiter in den Markt, damit wir die Firmen retten, Kredite vergeben, whatever. Und Bitcoin ist sozusagen auf ein Protokoll erfasst. Das heißt, es gibt bestimmte Parameter, die festsetzen, was passiert. Und eins davon ist, dass Bitcoin auf 21 Millionen limitiert ist und dass du praktisch jeden Tag eine bestimmte Herausgabe hast. Also wie so eine kontrollierte Inflation, dass es nicht zu viel in den Markt gespült wird. Und alle 4 Jahre, das ist das sogenannte Halving, halbiert sich die Herausgabe dieser Bitcoins. Das bedeutet, ich glaube jetzt letztes Jahr, ich bin nicht mehr ganz so tief in der Materie, aber letztes Jahr und 2020, 2024, ja, auf jeden Fall, das Halving ist, glaube ich, nächstes Jahr. Und da hast du dann wieder die Hälfte der Kryptowährungen, die dann sozusagen geschürft werden können. Und diese Herausgabe teilt sich unter allen Leuten, die sozusagen Rechenleistung haben. Das heißt, du hast zum Beispiel 10% Rechenleistung, die du auf den Markt bringst, ja, und würdest dann 10% aller Bitcoins auf täglicher Basis schürfen, für dich nehmen. Und ganz kurz, warum ist diese Rechenleistung erforderlich oder warum werden die Leute so ausgezahlt? Weil Bitcoin braucht Strom und Rechenpower, um am Leben zu halten, damit diese Transaktionen funktionieren. Und deswegen die Leute, die diese Unkosten mehr oder minder heutzutage bereitstellen, bekommen auch diesen Reward, also Gewinn dafür.
Darf ich mal sagen, wie ich dachte, dass es ist, und dann sagst du, was ich da falsch verstanden habe.
Okay.
Also ich verstehe, Bitcoin, es hat sich irgendjemand ausgedacht, pass auf, es gibt hier 21 Millionen oder wie viel?
Genau.
Es gibt 21 Millionen Coins. So, für jede Coin gibt es quasi ein Rätsel. Um das erste Rätsel zu lösen, brauchst du relativ wenig Rechenleistung. Und um das 21 Millionste Rätsel zu lösen, brauchst du halt gigantisch viel. Und das steigt halt dann, ich weiß nicht, ob linear oder exponentiell. Das heißt, die ersten Bitcoins zu minen war sehr, sehr billig, um dann immer schwieriger und schwieriger und schwieriger und schwieriger und schwieriger zu werden. Und dementsprechend, je mehr Rechenleistung ich kaufe, also ich hätte ja theoretisch an Tag 1 alle Rechenleistungen der Welt kaufen können, so habe ich das zumindest verstanden, und hätte alle 21 Millionen Bitcoins meinen können, wenn ich unbegrenzte Rechenleistung gehabt hätte. Aber du sagst, das ist gar nicht so, sondern es gibt einen zeitlichen Versatz, in dem das quasi freigegeben wird.
Genau, also wo ich angefangen habe, waren es 25 Bitcoins alle 10 Minuten. Also sprich, alle 10 Minuten wird sozusagen, also 6 mal die Stunde, ja, mal 24 Stunden, ja, wird sozusagen so ein Block, ein neuer Block geschürft, ja, in dem alle Transaktionen dieser Blockchain erfasst sind und so weiter. Und in diesem Block werden dann praktisch die Bitcoins ausgeschüttet. Das heißt, du hast die Chance, alle 10 Minuten an diesen Maximalanteil anteilig von deiner Rechenleistung irgendwas halt rauszubekommen. Ja, und in der Praxis läuft es halt so, dass irgendwie, die haben riesige Mining-Farmen und die Farm knackt dann ein paar Coins, die knackt ein paar Coins, die ist dann wieder beim nächsten Block dabei und so weiter, weil diese Rechnung halt nicht so linear folgt, wie du sagst. Da gibt es so einen Parameter für, wie hoch ist die Difficulty im Vergleich zu wie viel Rechner gibt's. Ja, und natürlich, früher war es auch deswegen einfacher, weil es ist wie ein Kuchen. Und je mehr Leute jetzt vom Kuchen essen wollen, desto kleiner ist ja das Stück pro Person, oder?
Ja, verstehe ich. Das heißt, wenn man einfach zu allen Leuten geht, die Bitcoins schürfen, deren Computer ausmacht, dann kann man mit meinem Laptop zu Hause 100% der Bitcoins, die frei werden, schürfen.
Also wenn du der Einzigste wärst, dann ja, in der Theorie würde es so
funktionieren. Ah, interessant. Ja, okay.
Genau, und das halbiert sich alle 4 Jahre. Also damals waren es 25 Bitcoins alle 10 Minuten, dann waren es 12,5, und meines Wissensstand nach, ich müsste jetzt nochmal kurz googeln, wenn das Halving nächste kommt, sind es dann, also es waren dann 6,25 und dann sind es 3, irgendwas, und es geht alle Jahre so weiter. Und deswegen sagt man auch, der Bitcoin steigt zwar, weil er einmal limitiert ist gegenüber den Fiat-Währungen, aber auch, weil du so eine, ich nenne es mal so, kontrollierte Inflation sozusagen drin hast, oder eigentlich kontrollierte Verknappung, kann man fast sagen, weil es gibt so einen Kalkulator im Internet, Stand jetzt ist die jährliche Bitcoin-Inflation, glaube ich, 1,8%, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Okay, das ist natürlich, wie man Inflation für Bitcoin berechnet, ist wahrscheinlich nochmal komplizierter.
Genau, es ist einfach nur, wie viel neue Coins kommen übers Jahr rein im Verhältnis zu, wie viel gibt es schon von diesen 21 Millionen. Ja, also es gibt zum Beispiel schon 17, irgendwas Millionen Coins oder sowas, ja, und dann kommt zum Beispiel eine 500.000 Coins pro Jahr als Beispiel halt dazu, ja, und dann gibt's so einen Faktor, und das ist praktisch jetzt, sagen wir einfach mal, bei 2%, in 4 Jahren ist es bei 1%, in 4 Jahren ist es dann bei 0,5%, das heißt, bis zum Jahr 2030 hast du halt eine digitale Währung, die fast gar keine Inflation hat, und wenn du unser Geldsystem anschaust, wo du bei ein paar Prozent bist. Und das checken halt erfolgreiche Leute oder auch so Technik-Nerds, die sich damit auseinandersetzen und checken halt, okay, dieses Asset von seiner Definition her oder von seinen Gesetzen, sage ich mal, wie es geschrieben wurde, ist per se trotz Spekulation etwas, was eigentlich nur steigen kann auf Long Term. Ja, und das ist etwas, was
wir... Das ist eine harte Aussage. Also das ist ja im Prinzip, ist es so, ich muss ja die Gegenposition
dazu machen. Alles gut, ja.
Also Bitcoin ist ja eigentlich nichts. So, das ist ein bisschen, ist noch nicht mal wie Gold, weil Gold kannst du noch in Zahn füllen. Es ist halt eine limitierte Ressource oder ein limitiertes Etwas. Es gibt da wenig von, aber es ist eigentlich nichts. Du kannst ja kein Bitcoin essen, du kannst mit dem nichts machen, sondern das lebt davon, dass die Leute daran glauben und sagen, okay, der Bitcoin hat einen Wert und der ist limitiert.
Weil aber was sagen, ist der, ganz kurze Gegenfrage, was ist denn der Unterschied zum Fiat-Geld? Weil du gerade von Glaube gesprochen
hast. Was ist Fiat-Geld?
Also,
was ist
das? Ganz normale Geldscheine,
also normale
Banknoten, genau, okay. Ja.
Ist das Gleiche.
Genau.
Ist das Gleiche. Wenn wir aber heute alle nicht mehr in Euro glauben, dann ist der Euro halt vorbei. So, das ist halt die Geschichte der Hyperinflation von allen möglichen großen Währungen in der Geschichte der Menschheit. So, und genau. Wenn wir sagen, okay, wir vertrauen in Bitcoin, ist es ja nichts anderes. Nur der Bitcoin ist ja nicht gebackt von irgendeiner Regierung oder einem Land, sondern ist halt quasi eine Gruppe von, das macht ja auch den Charme aus, dass man sagt, hey, wir sind unabhängig von allen, ein dezentrales System und hier gibt es eine begrenzte Ressource von etwas, aber dieses Etwas ist eigentlich nichts. Das Einzige, was es kann, ist halt begrenzt und es kann Transaktionen machen, aber es ist halt nichts, was möglicherweise irgendwie einen Wert hätte. So, das heißt, wenn wir alle nicht dran glauben, dann ist der Wert null und wenn du sagst, es kann ja nur steigen, dann impliziert das ganz stark, dass wir alle daran glauben. In dem Moment, wo das der Glaube wegfällt, ist halt wie mit jeder Währung, die ja nichts ist, ne? Was ist ein Euro? Ist halt ein Schein, aber ist eigentlich nichts. Ist der Glaube daran, dass ich dagegen etwas eintauschen kann, was Wert hat.
Das stimmt, aber eine Sache, was viele Leute nicht verstehen, es steckt schon eine Technologie dahinter, weil du kannst heute ein Videocall mit FaceTime nach China machen, kostet dich nichts, kannst alle deine Freunde, Verwandten über die ganze Welt anrufen, dauert sich eine halbe Sekunde einzuwählen, du siehst die Person, aber wenn du jetzt 100.000 Euro nach China schicken willst, wie viel Bankenkram musst du unterschreiben, wie viel Regulatorien, mir hat jetzt letzte Woche erst ein Freund erzählt, er hat bei einer Dubai-Firma oder beim Kollegen von ihm irgendeine IT-Dienstleistung oder irgendwas gekauft und kann von seiner Bank hier in Deutschland nicht nach Dubai überweisen, weil die auf irgendeinem roten Liste stehen, wie auch immer, und kann einfach diese 1.000 Euro
eben nicht... Was du für Leute kennst, die auf roten Listen banken und nicht, so, oder?
Nee, aber einfach, wenn du in Länder wie, die da kriegspolitisch irgendwie irgendwo involviert sind, und Bitcoin ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen. Das heißt, ich kann dir jetzt einen Wert verschicken oder Kryptowährung im Allgemeinen, egal wie viel er ist, Peer-to-Peer, ohne eine dritte Partei fragen zu müssen. Ich muss nicht meine Mama fragen, meine Hausbank oder irgendjemand. Und das vergessen die Leute, weil die einfach denken, ja okay, das ist wie bei der Bank, irgendwer sitzt da auf dem Knöpfchen, bestätigt das und so weiter, aber es ist schon nochmal ein bisschen anders.
Also ich bin ja bei dir, dass die Technologie viel möglich macht, aber das Argument, wir müssen daran glauben, fällt ja nicht weg, weil wir können heute unseren eigenen Coin machen, also mit der Technologie, mit der gleichen von Bitcoin, und sagen einfach, wir nennen das, Bitcoin geht wahrscheinlich nicht, aber der Benjamin-Coin. So, der ist 1:1 technologisch identisch mit dem Bitcoin, der hat alle Vorteile, nämlich das Dezentrale und so weiter. So, wenn aber keiner an Benjamin-Coin glaubt, ja, dann kann ich dir das halt schicken nach Amerika oder nach, keine Ahnung, in den Busch von Afrika. Ja, aber das hat halt einen Wert dann von null. Und das ist ja das, was ganz viel auch passiert ist mit den ganzen Scamcoins. Aber okay, wir wollen zurück zu deiner Lebensjourney, wenn ich das mal so nennen darf.
Ja. Vielleicht nur eine kurze Sache dazu noch. Ich sage jetzt niemandem, man soll sein Leben da rein investieren. Also um Gottes Willen, so. Ich habe auch viele Bestände verkauft und so weiter. Es ist einfach nur spannend für so ein bisschen exotischere Investments oder sich mal anzugucken. Und das Einzige, warum ich sage, es ist halt vielleicht ein bisschen sicherer, ganz in Anführungsstrichen gesagt, ist, weil es halt diese Historie hat. Wenn du jetzt einen Coin kreierst, dann interessiert es keinen, weil es gibt Tausende. Aber es hat einfach schon ein bisschen so einen historischen Touch und institutionelle, also du kannst jetzt mittlerweile über die Bank in Bitcoin investieren, du kannst irgendwie einen Postschalter so irgendwie für 50 Euro Bitcoins kaufen und so weiter. Also es hat schon so ein bisschen eine regulatorische Seite bekommen. Die ganzen praktisch Institutionen, die irgendwie Geldwäsche prüfen oder in den USA diese, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ja, Finanzinstitutionen, die da weltweiten Einfluss hat, genehmigt da dann auch irgendwelche Fonds und Geschichten. Und deswegen sehen es die Leute ein bisschen anders heute wie jetzt noch vor 10 Jahren. Das ist eigentlich, worauf ich hinaus wollte.
Total, total. Was aber bleibt, das ist Underlying Asset, also der Bitcoin selbst. Wenn wir nicht mehr daran glauben, dann ist es egal, wie viele Postbanken das pushen, dann ist es halt nichts mehr wert.
Absolut,
so. Ja. Und ich sage nicht, dass das morgen passiert, sondern ich sage nur, das ist halt eine Währung, die unreguliert ist oder technologisch reguliert. Aber okay, das heißt, damals und auch wie auch heute, wenn man gesagt hat, ich finde das Bitcoin-Thema interessant, ich möchte an diesem Bitcoin Wertzuwachs partizipieren, dann kann man entweder sich ein Bitcoin kaufen oder zwei oder ein halbes und sich das in ein Depot respektive in ein Wallet legen und einfach warten, wie der Wert hochgeht. Oder man kann das schürfen, also quasi Rechenkapazitäten kaufen und damit sozusagen dann kauft man, man könnte sich halt ein Computer kaufen, den zu Hause anschließen, dann hat man den Computerkosten, Strompreis und dann ein Teil so einem Schürfnetzwerk werden und dann müsste man halt gucken, was hat der Computer gekostet, was kostet mich der Strom, was kommt beim Bitcoin raus, wenn man das nicht will. Dann gab es dann so Produkte, wie du damals dann verkauft hast, dass man sagt, pass auf, Bitcoin ist ein ganz geiles Ding, ich will daran partizipieren und wenn man selbst Bitcoins verkauft hat, da ist ja keine Marge.
Ja, also wir haben einfach diese Rechenleistung sozusagen verkauft und die Firmen hatten da auch so eine Art Provisionsplan, ein paar Prozent, wie wenn du jetzt irgendwie einen Fonds oder irgendwas verkaufst. Ja, das war jetzt, ist halt kein Finanzanlageprodukt so per se. Wir haben auch immer, waren auch immer vorsichtig. Also haben natürlich immer den Leuten vom Risiko berichtet. Tatsächlich zu der Zeit, was wir aber nicht wussten, gab es kein Risiko, weil die Schürfung so crazy war und der Kursanstieg so heftig war, dass halt einfach jeder im Jahr 2015 bis 2019 einfach Gewinne eingefahren hat oder zumindest in diesem Zeitfenster. Und dann, weil eben das so eine Marktlücke war, haben sich natürlich immer mehr Leute auf dieses Schürfen gestürzt. Und dann ist halt genau das Gegenteil passiert, dass einfach immer weniger Erträge rauskamen. Nicht, weil das Asset scheiße war, sondern weil es einfach dann so überladen war und wir mussten dann ein bisschen umdenken oder einfach was anders machen, weil du das Produkt halt nicht mehr verkaufen konntest so per se und auch immer weniger Angebot für das da war, ja.
Ich muss dich da mal kurz bremsen, weil du sagst, damals gab es kein Risiko. Also das Risiko gab es ja, es gab keine Verluste oder wenige Verluste.
Genau, also die Leute haben alle Profit damit gemacht, genau. Vogelwild, wie wenn du jetzt Goldschürferzeiten sozusagen hattest.
Genau, und du konntest sozusagen Rechenleistung verkaufen und wenn du jetzt einen Bitcoin verkaufst, wenn du sagst, wenn der Pitch ist, Bitcoin wird groß, so, und dann sagst du, ja, dann kauf Bitcoin von mir, da war keine Marge drin, aber zu sagen, hey, Bitcoin wird groß, kauf Rechenleistung, um Bitcoin zu schürfen, da ist Geld so drin zu verdienen und da ist, also dadurch Geld zu verdienen, weil du eine Marge dazu fügen kannst, weil eine Stunde Rechenleistung, was kostet die? Ist total schwierig. So, ein Bitcoin kannst du gucken, was der kostet.
Also du hast tatsächlich beim Verkauf von Bitcoin auch eine Marge, das heißt, diese Börsen, wenn die zum Beispiel 4% Wechselgebühr verlangen, dann geben die dir 1% oder sowas. Und damit haben auch Leute unfassbar viel Geld verdient, aber das waren halt so richtige Online-Marketer, die irgendwo Werbungen auf Blogs platziert haben und so weiter. Und wir haben eher so diesen klassischen Vertrieb sozusagen gemacht.
Lass uns noch mal kurz in das Webinar springen. Du hast also, ich musste einmal kurz so den Background, was eigentlich Bitcoin ist. So. Du warst in diesem Webinar, da hat so ein Typ, wie du sagst, 4 Stunden oder 3 Stunden was davon erzählt, dass das ganz toll ist, wie das technologisch alles funktioniert. Was du gesagt hast, damals hast du es nicht verstanden, aber hast gedacht, der Typ, der ist smart, der wird schon einen Grund haben, warum der das alles so macht. Ich kann ein bisschen verkaufen oder sehr gut verkaufen und jetzt will ich irgendwie da rein. Wie ging es dann weiter?
Ich habe mein Bankkonto, mein ganz normales Girokonto, hatte ein Dispo zu der Zeit von 2000 Euro oder sowas. Ja, und ich habe dann wirklich das bis auf 100 Euro Anschlag sozusagen komplett leer gemacht und habe einfach gesagt, wo kaufe ich hier die Bitcoins, wo muss ich hinüberweisen, wie kaufe ich mir hier die Rechenleistung und habe mir das halt selber mit meinem Geld gekauft, weil ich verkaufe grundlegend nie Sachen, die ich selber nicht ausprobiert habe. Also das ist für mich so eine Regel oder das habe ich von damals mitgenommen, weil ich finde es einfach nicht authentisch, wenn Leute einfach irgendwo nur Provisionen geiern und nach dem schauen, sondern es muss ja irgendwo auch passen. Und ich hatte aber nicht mehr Kapital und ich wollte natürlich mein Kapital leveragen. Also muss ich erstmal Geld reinverdienen, um weiter zu investieren. Also durch diese Empfehlungsstrategie. Ja. Und dann habe ich mir selber praktisch da meine Rechenleistung gekauft, habe gefragt, wie ich das mit dem Link mache. Und ich war dann schon relativ eigenständig, weil ich hatte zumindest so ein Jahr lang Network Marketing Erfahrung. Ich wusste, wie das mit diesen Links geht. Ich wusste, wie man mit Leuten redet. Und das Einzige, was für mich neu war, ich habe Leuten Produkte für im Schnitt 50 Euro verkauft, 60, 70 Euro.
Das war zu Nahrungsergänzungsmittelzeit.
Genau. Und dann kommst du in so ein Investmentmilieu, wo es halt ab 2, 3, 5.000, 10.000 Dollar irgendwie halt losgeht. Und für mich war das halt mit Anfang 20 so ein Glaubenssatz, ja, wer kauft jetzt irgendwie von irgend so einem unsicheren, bösen Asset zu der Zeit, auch so ein bisschen kriminell angehaucht, weil es noch nicht so viel Institutionelle gab, jetzt da irgendwie so ein Investment. Und ich habe damals von meiner alten Network-Marketing-Struktur einen Fitnesstrainer so gefragt, mit dem war ich befreundet und ich habe so gesagt, okay, der ist so mein erstes Versuchskaninchen, mal ganz vorsichtig antesten. Und habe den bei diesem Vertriebsleiter in den Call reingeholt, habe meinen Laptop aufgeklappt, habe den da einfach reingeladen, habe die beiden kurz vorgestellt und der Typ hat ihm das so eine halbe Stunde erklärt und der so, ja, ich will gleich so 3.000, 4.000 Dollar halt investieren. So viel einfacher wie mit Nahrungsergänzungen, ja, weil die Leute gecheckt haben, damit kann ich ein Vermögen machen und es geht.
Die Gier ist groß in den Menschen.
Also was ich gelernt habe, ist, Gesundheit interessiert niemanden, aber wenn es um Kohle geht, spitzt jeder die Ohren. So, das war dann so meine Erkenntnis und das hat mir wirklich so ein bisschen einen Aha-Moment gegeben, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, und dann verdienst du halt nicht mal 5 Euro Provision, sondern irgendwie mal 300 Dollar oder sowas, und dann habe ich halt verstanden, okay, wenn ich das jetzt halt 10-mal repliziere, dann habe ich jetzt halt nicht irgendwie ein paar hundert Euro verdient, sondern schon ein paar tausend Euro. Und so ging das dann los, ja. Dann habe ich irgendwie in meinem ersten Monat dann so damals so 2.000 Dollar oder sowas verdient. Und jetzt kommt das Witzige.
Es tut mir leid, dass ich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken 1.000 Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und, was soll ich sagen, 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen, dass ich noch coolere Leute an diesen Tisch bekomme. Klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt. Ich gebe euch eine Sekunde. Abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge Ungeskriptet.
Wir haben die Provision von dieser Firma in Bitcoin ausbezahlt bekommen. Wir mussten ja aber von was leben. Ich wusste nicht zu der Zeit, dass ich mich eigentlich hätte im Wohnwagen einsperren sollen. Hoppla. Und irgendwie einfach alles sparen sollen, was ich hätte machen können, weil wir nicht davon ausgegangen sind, wo das hingeht. Sagt ja auch keiner, weißt du nicht. Und was wir gemacht haben ist, wir haben so mal über 3, 4 Monate paar tausend Dollar beiseite gespart, weil wir jung waren, nicht viele Fixkosten hatten. Das waren zu dem Zeitpunkt 6, 7 Bitcoins, waren so 3.000 Dollar oder sowas. Und wir haben alles ausbezahlt und sind erstmal damit nach Bali geflogen. Jetzt kannst du dir heute mal 6, 7
Bitcoins waren zum Peak, waren glaube ich 66.000 Dollar, ne?
Ja, also heute sind wir bei 30.000.
Sind wir bei 30, das heißt 6 mal 3 sind 200.000 Euro, die ihr heute hättet.
Was dieser 10-tägige Bali-Trip gekostet hat. Ja. Aber natürlich
ärgert. Hoffentlich war es schön.
Es war schön, ja, aber es war wahrscheinlich das Geld nicht wert, aber man ärgert sich im Nachhinein über ein paar Entscheidungen, die man getroffen hat, aber egal mit wem du sprichst, niemand hat's perfekt gelöst und jeder hatte Ups und Downs und man muss es dann halt so hinnehmen und dann nach vorne blicken, ja.
Und dann hast du hast die Provision ausbezahlt bekommen in Bitcoin, hast sie dann umgetauscht. Rückblickend sind wir alle schlauer und rückblickend hätten wir alle 2012 irgendwie einfach 10.000 Euro nehmen sollen, das in Bitcoin investieren. Dann ganz wenige Leute haben das ja gemacht und die sind fertig, ne? Das ist relativ klar. So, dann hast du aber diesen Provisionsweg gewählt und damals warst du ja auch, wenn du 2.000 Euro Dispo hast, ja, viel mehr kannst du dann ja auch nicht investieren und das war ja hochrisikoreich, weil du hattest dann auf einmal 2.000 Euro Schulden und irgendwie dieses Bitcoin-Ding, was keiner wusste, was es denn wird. So. Wie ging das weiter für dich?
Also wir haben praktisch so 2-3 Jahre für diese Firmen sozusagen da Mining-Vertrieb und so weiter gemacht und eben das ist dann über die Zeit einfach schlechter geworden von der Endrendite. Da gibt es so Kalkulatoren, wie man dieses Rechenleistung und so weiter ausrechnet und wir sind dann auf die Idee gekommen, da unsere eigene Firma zu gründen. Ein bisschen aus der Not heraus in dem Sinne, weil wir haben uns im Markt umgeschaut und hätten gerne für irgendein Unternehmen das weitergemacht, aber es war auch die Zeit, wo neben diesen ganzen Firmen auch viele Scams aufgetaucht sind. Ja, und ich muss auch so ehrlich sagen, also wir haben manchmal 1-2 Produkte so testweise einfach mal selber ausprobiert oder mal ein paar Leute empfohlen, die dann halt komplett in die Brüche sozusagen gegangen sind, weil wir einfach jung waren, naiv waren, zum Beispiel so ein, wie du sagst, einfach so den nächsten kleinen Coin irgendwie, ja, lass mal so jeder 500 Euro reinschmeißen, war Gott sei Dank mit einem Bestandsnetzwerk, dass es jetzt halt nicht jeden irgendwie voll gedamaged hat oder wir jemanden seine Existenz beraubt hätten, aber wir haben schon ehrlicherweise 1-2 Mal so ins Fettnäpfchen gegriffen und da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen selber die Verantwortung über das Produkt haben, damit wir einfach die Kontrolle haben und uns nicht irgendwie von Marktumständen oder von irgendwelchen Scammern sozusagen abziehen lassen können, ja.
Das heißt, es gab den Scam mit Coins, die quasi Scams waren, also zu sagen, ich habe hier nicht, ist nicht Bitcoin, sondern das nächste ist der Benjamin-Coin. Und der war aber, am Ende des Tages ist ja der Glaube an den Coin das, was den Wert halt ausmacht. Und wenn der Glaube halt heute da ist, aber morgen nicht mehr, dann nehme ich halt dir dein ganzes Geld ab, weil du mir einen Coin abkaufst, einen Coin, der eigentlich nichts wert ist. Und wenn ich da 3-4 starke Vertriebspartner habe, die ganz viele Benjamin-Coins verkaufen, dann kann ich reich werden als Coin, wie heißt das, als Coin-Offerer, als Coin-Emittent, als derjenige, der den Coin aufgelegt hat.
Ja, genau.
Und aber die Leute, die da rein investieren in der großen Renditeerwartung und vielleicht auch gierigen Renditeerwartung, die haben da nichts von. Das heißt, ihr habt diese, wie man dann nachher wusste, Scammy-Coins empfohlen. Und was habt ihr noch gemacht, wo du sagst, ey, da habt ihr ins Fettnäpfchen getreten?
Ja, also genau so, was war das? Das nennt sich so Staking Coins zu der Zeit. Das heißt, du hast Coins auf deinem Wallet und die produzieren mehr Coins sozusagen, ja, die du dann.
Verstehe ich nicht.
Also es gibt Proof of Work, das ist so wie Bitcoin Mining, ja, dass du praktisch einfach mit so einem Rechner das schürst und dann gibt es Proof of Stake. Das bedeutet, die Coins tun ohne Rechenleistung sozusagen sich über irgendeine Art und Weise vermehren. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, ist so Proof of Stake. Das heißt, es gibt dann einfach nur, oder wollen jetzt auf Proof of Stake da umschalten, es gibt dann irgendwann einfach ohne Schürfung diese Herausgabe nur digital, wenn du so möchtest. Das ist das Gleiche wie beim Bitcoin, ohne diese ganzen Rechner und dieses ganze Zeug.
So ein bisschen
über
wie
so ein Verfahren.
So ein Zins auf einen Bitcoin, der aber nicht von der Bank kommt, sondern intrinsisch ist.
Genau, also es gibt so Coins, da kannst du so und so viele Coins in deinem Wallet verschließen und dafür verzinsen die sich, ja, oder da gibt's so Nodes, nennt man das, wo du das praktisch wie so eine Wertanlage liegen lässt, da gibt's so Protokolle dafür, ja, ich bin jetzt auch nicht so tief da in der Thematik, weil ich mich mit dem nie so viel befasst habe, aber da gab's halt so, oder auch klassischer Scam ist einfach, hey, da gibt's so ein Wallet und die arbeiten mit deinem Geld und das Wallet zahlt dir halt so und so viel monatlich dann auf deinen Wallet zusätzlich halt aus, obwohl das einfach gar keine Wertschöpfungskette hat, ist einfach.
Die nehmen wir das einfach ab.
Genau, ja.
Also sinngemäß in der Geldwelt, das ist so ein bisschen wie in Manta Manta die Rendite-Schatulle. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Da kommt halt so ein Scammer in diese Familie und sagt, guck mal hier, das ist die Rendite-Schatulle, tust du 10.000 Euro oder damals Mark rein und dann kommt dann Rendite magisch wieder raus. Ich nehme die Schatulle aber mit und nächste Woche ist da ganz viel mehr Geld drin. Ja, wenn du jemandem Geld gibst und in der Hoffnung, dass er dir mehr Geld zurückgibt, kann er das halt auch einfach behalten. So, das war ja dann, ist dann der, wie heißt der Scam? Also diese so Art von
Ponzi oder.
Nee, aber das mit dem Wallet, zahl mal dein Geld auf meine oder deine Coins auf meine Wallet.
Ach so, ein, ja, also das hießen so Staking Coins. Hieß also Stake, dass du praktisch immer mehr Coins da sozusagen aufstapelst. Da gibt's, es gibt halt 30 verschiedene Modelle, Seiten, es gibt im Internet hunderte solche, das heißen irgendwie High Yield Investment Program, ja, das sind einfach so Seiten, wo eigentlich Scams gelistet sind und du siehst so die Renditen und die Bewertungen und so und Leute spielen da einfach wie im Casino. Ja, die denken sich, okay, ich investiere da halt rein und so, für unvorstellbar, aber es gibt halt einen Markt für sowas. Ja, ja, und da haben wir aber gesagt, okay, das ist uns, das ist auch kein richtiges Geschäft so. Das ist vielleicht zum Spielen. Wenn sich jemand da 24/7 mit damit befasst, kann er da vielleicht Ergebnisse erzielen, aber das war nichts, wo unsere Richtung oder Werdegang halt reinging. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen selber was und haben dann praktisch mit unserer Erfahrung, ein Kollege von mir hat selber sozusagen Coins getradet, also gar nicht so mit diesen ganzen Charts und Wetten und so weiter, sondern einfach, du kaufst einen Coin günstig ein und verkaufst ihn wieder teurer. Ja, wie wenn ich jetzt hier dieses Glas nehme und sage, ich kaufe es für 1 Euro ein, und wenn jetzt irgendwie das am Markt gerade ein Engpass ist und das Glas 1,50 Euro wert ist, dann verkaufe ich es wieder. Und mit dem haben wir praktisch
also so wie Aktientrading. So, heute ist die Stimmung schlecht, dann kaufe ich das heute günstig, verkaufe das morgen wieder teuer.
Genau.
Morgen
kaufe ich es zurück. Nur auf steigenden Kurs sozusagen, ja, ohne irgendwelche Hebel und so weiter. Und so haben wir angefangen, haben damals so einen kleinen Telegram-Bot programmiert, wo wir Signale sozusagen unseren Kunden bereitgestellt haben. Und haben das dann immer weiter ausgeweitet. Ja, und wir haben halt von unserem Bestandsnetzwerk, wir haben das eigentlich so als Test gemacht. Wir hatten keine Webseite, wir hatten kein Programm, wir hatten einfach nur dieses Telegram. Und es haben dann, als wir das gelauncht haben, dann irgendwie innerhalb von 3 Tagen so 70 Leute bei uns so eine Mitgliedschaft gekauft. Und dann haben wir gecheckt, okay, die Nachfrage ist da. Die Leute interessiert das Thema.
Was hat das damals gekostet, die Mitgliedschaft?
Wir haben 100 Euro im Monat verlangt, glaube ich. Oder 50 sogar anfangs, ja, und dann wurde es immer professioneller, dann haben wir eine Webseite gebaut, es weiter programmiert und es ging dann so weit, ich habe auch gesehen, dass Karl bei dir im Podcast war, ja, Karl S., ja, Karl war bei uns in der Company mitbeteiligt oder hat uns sozusagen mitgeholfen, zu der Zeit habe ich ihn ein bisschen kennengelernt, habe auch da viel Know-how, also Props an Karl an der Stelle, viel von ihm lernen können, geschäftlich allgemein. Haben ganze Trading-Teams gebaut, haben uns auf Copy-Trading, Future-Trading, Infoprodukte für Kryptowährungen, also diesen ganzen Krypto-Space, ohne jetzt selber so einen Coin zu entwickeln, aber an der Infrastruktur einfach rumgebaut, ja, und unglücklicherweise nach knapp 3 Jahren, ja, ist uns halt ein Trading-Konto sozusagen versemmelt, ja, wo gewisse Kunden angekoppelt waren, ja, und die dann im Endeffekt sauer auf uns waren, und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das Ganze ruhen an der Stelle.
Momentchen. Ihr habt so, also Marktinformationen, würde man in der normalen oder Altfinanzwelt sagen, Marktinformationen verkauft, das heißt Handelssignale hier, wir sehen ein charttechnisches Signal, wir sehen ein, keine Ahnung, nächste Woche werden die Zinsen erhöht oder nicht erhöht, und deswegen solltest du jetzt rein oder raus. So, habt das dann in Form von Telegram Kanal verkauft oder wahrscheinlich auch ein Newsletter und verschiedene Produkte darum gebaut. Wir wissen, was wie der Bitcoin-Markt funktioniert. Du willst Geld verdienen damit und trade und reich werden. Hier sind Informationen. So, und jetzt hast du gesagt, ihr habt ein Trading-Konto versendet.
Also wir haben so 4, 5 Produkte gehabt, ein Infoprodukt, Signale, und dann ein Produkt, was wir gelauncht haben, war Copy-Trading. Das bedeutet, du hast so ein Masterkonto, an das kannst du dich ankoppeln. Man kennt so Seiten wie eToro oder sowas, wo du sowas auch mit Aktienportfolios machen kannst. Das heißt, du kannst heute sagen, ich kopiere Hans Günther und kaufe mir automatisiert dieselben 50 Aktien im Portfolio, wie Hans Günther das macht. Ja,
Zur gleichen Zeit.
Auf deine Gefahr. Und wenn Hans Günther jetzt die BMW-Aktie verkauft, dann machst du das prozentual das Gleiche mit deinem Budget auf deinem Konto. So.
Genau.
Und genau das Gleiche haben wir sehr erfolgreich mit Bitcoins gemacht, ja. Das heißt, also Bitcoin gegen US-Dollar, das war das Einzigste, was gehandelt wurde. Und zum Höchstzeitpunkt hatten wir tatsächlich angekoppelt, ja, knapp 10 Millionen Dollar, also gar nicht wenig Geld, ja, mehrere hundert Kunden in Summe. Und das haben wir sehr erfolgreich geführt. Also Leute haben mit uns unfassbar viel Geld verdient, will mir da jetzt nicht zu hart auf die Brustkopf, aber alleine auch dadurch, dass die Leute Bitcoin im richtigen Zeitpunkt gekauft haben, ja, haben sie schon ihr Geld verdoppelt, verdreifacht, und ob sie dann im Trading 20%, 5% Rendite oder keine Ahnung was gemacht haben, war denen eigentlich wurscht, weil einfach das Asset schon so gestiegen ist. Und dann haben wir so ein Nischenprodukt oder Sideprodukt gelauncht, das war Forex-Handel, ja, wo wir einfach weniger in der Materie drin waren und da mit einem Partner gearbeitet haben, der dieses Konto bedient hat sozusagen.
Forex ist Währung gegeneinander,
genau.
Euro gegen US-Dollar, Euro gegen Schweizer
Franken. Genau, also sowas und zum Beispiel Gold gegen US-Dollar, also so traditionelle Assets und sowas. Ja, und da waren halt, ich müsste jetzt lügen, ja, ich glaube circa 80 Kunden oder sowas angekoppelt, ja, und auf diesem Konto hat der besagte Kollege einfach Scheiße gebaut, kann man auf gut Deutsch halt sagen. Ja, das heißt nicht aus unserem Kernteam, sondern wir haben als junge Unternehmer den Fehler gemacht, jemanden einzuschleusen, den wir vielleicht, also Backup-Check gemacht haben, aber wo ist halt, es ist halt riskant, Trading, du hast immer ein Restrisiko. Auch die größten Trader haben schon irgendwelche Milliardenfonds geplättet und so weiter. Und der Kollege hat es dann verkackt und wir haben von diesen 10 Millionen oder so sind circa 5% von den Kundengeldern von diesem speziellen Produkt flöten gegangen. Also eigentlich nicht was, was dir das Genick bricht, weil wir hatten so viele Ergebnisse, locker die Hälfte dieser Kunden hat auch schon mit uns Geld verdient. Das heißt, die haben jetzt keinen irgendwie Totalschock erlitten. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir so einen kleinen Shitstorm bekommen, ja, und waren auch noch jung und konnten damit nicht richtig umgehen. Und wir haben diese Millionenfirma mehr oder weniger dann einfach geschlossen wegen den Stimmen auf Social Media und ein paar Leute, wo wir einfach so viel Gewicht draufgesetzt haben, wo ich heute sage, okay, es war keine schlechte Entscheidung, weil ich habe dann andere Dinge gemacht, aber es wäre nicht notwendig gewesen, auf diese Stimmen zu hören, weil auch viel in Social Media sich dann so ein bisschen katalysiert hat von Leuten, die noch nie mit uns irgendwas zu tun hatten, weder Kunde waren oder sonstiges. Also es waren gar nicht die Kunden, die aufgeschrien haben, sondern irgendwelche Leute von anderen Vertrieben, anderen Firmen, Leute, die eh schon kritisch auf uns waren, die sich dann auf uns gestürzt haben und gesagt haben, jetzt drehe ich ein YouTube-Video zu dem und mach den Platz. So.
Warum waren die kritisch zu euch?
Weil die unmittelbar oder indirekt Konkurrenz von uns waren. Das heißt, Leute aus anderen Kryptofirmen, aus anderen Investmentfirmen und so weiter, weil wir relativ schnell in den Markt gekommen sind, Erfolge erzielt haben. Und natürlich ist es unvermeidbar, grast du auch Kundenstämme von anderen Firmen ab, die halt sagen, ah, ich finde das bei denen cooler oder ich finde da die Ausbildung cooler oder ich finde einfach den Typen cooler und jetzt kaufe ich nächstes Mal halt bei ihm. Und das, oder die zweite Kategorie von Leuten ist, ein Typ hat ein Jahr lang, während unsere Firma super funktioniert hat, einfach jede Woche, wie in so einem professionellen Filmstudio mit Greenscreen, wie so eine Nachrichtenerstattung gegen uns Fehler gesucht oder so Erfahrungsberichte sozusagen gemacht, die gar nicht so fundiert waren, einfach negativ geredet die ganze Zeit. Wir haben anfangs gar nicht verstanden, warum man sich so die Mühe macht, sind aber dann auf seinen Blog gegangen und haben gesehen, dass er dann hintenrum selber Leute ausbildet, denen irgendwie Kryptos verkauft, wechselt, Beratungen gibt und der hat sich dann sozusagen an uns durch diesen Hate Kunden gezogen, weil Leute einfach dann gesagt haben, okay, ich glaub dem oder fress das und schau mal, was bei dem so läuft, ja.
Das musst du mir nochmal erklären. Also wenn ich jetzt, ich bin da überhaupt nicht drin in diesem, was da damals in der Kryptowelt passiert ist, aber deswegen sitzt du hier, dass ich das verstehe. So, ihr habt eure Kryptofirma gehabt, da habt ihr gesagt, pass auf, wir machen dich reich mit Informationsprodukten, hier gibt's Copy Trading, hier gibt's Währung, kannst du bei uns handeln, kannst Bitcoin handeln, kannst Newsletter, so, es gibt 5 Produkte, die du bei uns irgendwie kaufen kannst. So, und jetzt gab es ganz viele andere Unternehmen, die was Ähnliches gemacht haben. So, aber irgendwie habt ihr den ganzen Hate abbekommen. Warum ihr?
Weil wir zu der Zeit öffentlich viel präsenter waren. Das heißt, wir waren richtig laut auf Social Media, wir haben wöchentlich Vlogs hochgeladen, wir haben unsere Produktresultate hochgeladen und jeder, der irgendwie was gegen uns hätte finden wollen, kann sich halt an diesen ganzen Materialien irgendwas zusammenreimen oder sagen, hey, guck, da hat er das gesagt, da hat er so gesagt. So, wenn du jetzt, du kennst das halt aus den Medien, wenn man jetzt diesen Podcast wahrscheinlich passend zusammenschneiden würde, ja, würde man jetzt auch das so schneiden können, dass dass ich in einem brutal schlechten Licht als Beispiel dastehe. Und genau so haben die Leute das halt sequenziell sich zunutze gemacht. Und ich bin keiner, der sagt, wir sind perfekt. Jeder macht im Unternehmertum Fehler. Aber, und deswegen bin ich da auch mittlerweile raus, in diesem Investmentmarkt ich gebe dir Geld, du vermehrst es mir und gibst es mir zurück. Oder du kaufst bei mir irgendwie Wissen in der Hoffnung, dass du dein Geld vermehrst. Das ist so ein sensibles Thema. Und meine Feststellung ist, und das nehme ich den Leuten nicht übel, sobald jemand mit dir Geld verdient, sagt er, ja, selbstverständlich, danke, ciao, richtig geil, dass ich mein Geld vermehrt habe. Ja, und ist nicht mal bereit, dir vielleicht so einen kleinen Erfahrungsbericht oder Testimonial für deine Firma abzugeben, weil auch, oh, ich habe ja das Geld vielleicht nicht ganz öffentlich verdient und ich will das nicht, dass das jeder weiß und so weiter. Und dann hast du wenig Erfahrungsberichte, weil das auch Privacy von den Kunden ist. Aber sobald irgendwie einer vielleicht unzufrieden ist, schreit er halt auf, dass ihn gefühlt Tausende halt hören. Und das ist so ein bisschen so eine undankbare Branche in diesem ganzen Investmentmilieu. Und deswegen habe ich für mich gesagt, mir ist das einfach über einen langen Zeitraum zu heiß, weil egal, ob du jetzt Krypto machst, ob du jemanden in Aktien berätst oder ob jemand bei der Bank anlegt. Meine Mutter hat mal ganz klassisch bei der Bank irgendwie einen Fonds gekauft. Der hat dann auch irgendwie Minus gehabt, -12% oder sowas, wo sie dem Bankberater gesagt hat, hey, sie haben ja gesagt, das ist sicher, das ist bei der Bank, das ist reguliert. Ja, aber sie haben immer Risiko vom Totalverlust hier in den AGBs und so. Und egal wie sicher es scheint, selbst Immobilienblasen oder so, du hast ja immer das Risiko. Und deswegen habe ich für mich dann irgendwann entschieden, okay, ich will nicht die Verantwortung für Leute tragen, was sie halt mit ihrem Geld machen. Die sollen das bei anderen oder für sich selber halt entscheiden. Und ich will nicht mehr dieser Typ sein, investieren Bitcoin, macht es und so weiter, ja.
Jetzt hast du ganz viel gesagt, es war Neid sozusagen. Aber jeden Tag werden in jeder Sparkasse in Deutschland schlechte Investmentprodukte verkauft, die nicht zum Anleger passen. Das ist total risikofrei. Also ich übertreibe das vermutlich, dass es jeden Tag passiert, aber wahrscheinlich irgendwo in Deutschland safe jeden Tag, das kann man schon sagen. Trotzdem gibt es niemanden, wo ich nichts von weiß, die so eine starke Stimmung gegen Sparkassen beispielsweise machen. So, du sagst, ihr wart damals so laut und deswegen habt ihr den Hate abbekommen. Also sinngemäß sagst du, wir waren laut, wir waren erfolgreich, deswegen haben die uns gehatet. So, aber was du nicht gesagt hast, wir waren laut, wir haben irgendwie was Falsches gemacht. Weil, also gibt es was, wo du sagst, hey, das hätten wir nicht tun sollen oder haben wir es vielleicht ein bisschen verdient oder ist es nur, weil die anderen alle so neidisch waren?
Genau, also verdient haben wir es von zum Beispiel jetzt Geschädigten in unseren eigenen Produkten. Also wenn du jetzt ein Produkt kaufst und nicht zufrieden bist, egal, du kaufst eine Bohrmaschine, der Akku ist schlecht und du beschwerst dich bei der Firma oder willst die zurückgeben, voll in Ordnung, ja, auch. Wir haben ja teilweise Kunden entschädigt, die sind denen entgegengekommen und so weiter, aber dass jemand, der nie das Produkt gekauft hat, ja, also du erzählst jetzt von deiner Bohrmaschine deinem Cousin und dein Cousin geht jetzt ins Internet und hinterlässt der Firma eine 1-Sterne-Bewertung, weil er sagt, hey, mein Kumpel hat diese Bohrmaschine und so weiter und mich fuckt es komplett ab. Und ich kritisiere diese Haltung von den Leuten, weil Leute, die das gar nicht betrifft, das waren diejenigen, die dann einfach sich auf uns gestürzt haben und gar nicht die, die das eigentlich betroffen hätte. Ja, also, oder teilweise nur im Einzelfall, wo man mit den Leuten reden konnte und so weiter. Ja, und der Großteil kam wirklich von Leuten, die mit uns, außer dass sie irgendwie auf Social Media uns beobachtet haben, nichts zu tun hatten. Und das fand ich für mich damals halt unerklärlich, weil ich mir einfach dachte, woher kommt dieser ganze Hass so ein bisschen und das hat uns auch schon emotional nicht kalt gelassen. Ja.
Ich glaube das. Ich glaube das. Ich merke das schon an negativen Kommentaren, wenn ich mal sage, du bist doof oder hier, keine Ahnung, wieso lädst du den oder was auch immer. So, das setzt mir schon zu deutlich weniger als noch in der Vergangenheit. Da muss ich auch lernen, damit umzugehen. Und wenn jemand kommen würde und eine richtige Shitstorm-Kampagne machen würde, sagt, Benjamin, ich finde dich so scheiße, hier ist das YouTube-Video, warum ich dich scheiße finde, das macht was mit einem. Das glaube ich schon. Aber du hast gerade gesagt, ihr habt Leute entschädigt. So normalerweise in so der Finanzwelt, also keine Sparkasse würde, sorry, dass ich hier auf den Sparkassen so rede, jeder kennt die Sparkasse, aber die wenigsten Banken würden Kunden entschädigen, die Verluste erlitten haben, weil die sagen, hier, wie du sagst, hier sind unsere AGBs, wir haben eine Risikoaufklärung gemacht, hier sind deine 15 Unterschriften, wo du das unterschrieben hast, wir überweisen dir doch nicht deinen wir verdienen ja an deiner Investmentsumme, keine Ahnung, 4%, 5% so als Bank und du hast 30% verloren. So, dann können wir dir natürlich, wenn es richtig hart auf hart kommt, vielleicht unsere Provision zurückzahlen, wenn wir einen Beratungsfehler gemacht haben, aber doch nicht die 30%. Aber das hast du gesagt, habt ihr gemacht.
Also wir haben die Leute nicht komplett entschädigt, aber wir haben damals so einen Topf gemacht. Wir haben mit einzelnen Kunden sozusagen Härtefälle besprochen. Wir haben Leuten zum Beispiel einfach dann unseren Service gratis angeboten. Das heißt, wir haben deren Laufzeit verlängert. Ja, oder gesagt, okay, ab jetzt ist es für dich, du zahlst keine monatliche Mitgliedschaft mehr. Und also, was halt im Rahmen war. Wir konnten da nicht alles erstatten sozusagen. Ja, aber es waren ja auch nicht alle irgendwie von dem Szenario betroffen, ja.
Ja, verstehe ich. Aber ich verstehe immer noch nicht, du hast halt eine Firma mit 5 guten Produkten. Ich verstehe, dass so Druck über Social Media und Shitstorm, das macht was mit einem und dann schläfst du halt schlechter, das willst du nicht machen. Aber ich verstehe zu sagen, okay, wir haben 5 Produkte, 1 ist richtig scheiße gelaufen, aber das war auch gar nicht eigentlich unser Kernprodukt, sondern das war halt so ein FX-Ding. Warum macht man nicht die anderen 4 weiter?
Wir wollten auch zu dem Zeitpunkt diese psychische Belastung nicht mehr, dass du halt einfach. Oder für uns war dann die Annahme, okay, sowas könnte ja wieder passieren. Ja.
Okay.
Und das war für uns so ein bisschen, wir waren ja schon jahrelang in diesen Krypto-Sachen und ich habe ja erzählt, so zwischendrin gab es auch ein paar Fehlentscheidungen und so weiter. Und so irgendwann hatten wir auch so ein bisschen die Schnauze voll, weil ich bin voll der Pro-Krypto-Befürworter, weil ich weiß, was für einen Impact wir bei Leuten damit finanziell ausgelöst haben. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der nie vertrieblich großartig was gemacht hat, der ist auch nicht auf Social Media, der hat kein Instagram und der hat uns einfach vertraut und mit der Zeit einfach die Produkte genutzt, selber nochmal ein bisschen investiert, sich dadurch ein bisschen selber damit befasst und hat jetzt einen höheren 6-stelligen Betrag innerhalb von 5 Jahren in Krypto beiseite und arbeitet ganz normal im Angestelltenverhältnis und ist einfach happy, dass er das mitnehmen konnte und das weiß ich halt, wenn ich mir morgens in den Spiegel schaue und solche Resultate haben wir halt hunderte, aber wir wollten einfach, glaube ich, auch nicht mehr so diese Verantwortung für diese Leute tragen, weil wir gemerkt haben, das ist einfach so ein sensibles Thema und es kam halt sehr viel zusammen, ja, der eine wollte dann nicht mehr traden, ein paar Leute wollten nicht mehr so den Vertrieb machen und so weiter und wir haben uns dann halt einfach so ein bisschen einstimmig entschieden, dass oder zumindest das Unternehmen lief natürlich weiter, ja, aber es war halt nicht mehr so ein bisschen der Elan da und nach ein paar Monaten gingen natürlich dadurch auch die Umsätze sehr stark nach unten und so weiter und es ist dann so ein bisschen ausgelaufen sozusagen. Ja, also verstehe. Die Luft war von uns auch raus, so zu der Zeit, ja. Also es war wirklich einer der so heftigsten Rückschläge. Ja, es war, glaube ich, 2019. Wenn ich mich recht entsinne, ja.
Verstehe ich. Aber da wart ihr schon lange dann im Geschäft, ne? Ich meine, von 2015 Bitcoin Entry bis 2019 habt ihr das lange gemacht.
Also, viele haben uns eben nicht als Experten gesehen, weil die sagen, ja, wenn du 3 Jahre was machst, bist du ja noch nicht ein Vollexperte. Aber wir haben uns schon als Experten gesehen, weil es einfach in Krypto so schnelllebig ist. Und wenn du da schon 2-3 Jahre im Markt bist, checkst du schon mehr wie die breite Masse, ja.
Ja, insbesondere verstehe ich, wenn ihr euch selbst als Experten gesehen habt, weil wenn du 25 bist und oder 28 dann wahrscheinlich, nee, so 27 müsste gewesen sein und von 23 bis 27 in einem Beruf arbeitest, dann ist es quasi 90% deines gesamten Berufslebens und der persönliche Wachstumspfad ist natürlich ganz erheblich. Wenn du 3 Jahre in irgendwas arbeitest, dann hast du halt das Gefühl, du hast es komplett verstanden. Am Ende des Tages, wie viel man will, ich verstehe auch dein Argument, dass Krypto so neu ist, dass noch niemand das richtig verstanden hat. Aber ja, schwierig, schwierig so. Dann war 2019, du hast gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diese Scheiße. Ich mache jetzt was anderes. Wie ist dann für dich weitergegangen?
Ja, also jetzt wird's nochmal komplett wild, ja. Wir haben praktisch ich hole ein bisschen aus. Kollegen von uns, die bei uns Vertrieb gemacht haben, haben gesagt, hey, danke, tschüss, wir machen jetzt was anderes. Ja, zu einer Zeit, wo unser Unternehmen super lief und die auch gutes Geld mit uns verdient haben. Also damit meine ich also über 10.000 Euro im Monat, ja, als Partner sozusagen, Affiliate und so weiter. Und die haben gesagt, okay, wir haben was Besseres gefunden, wir gehen. Und dann dachten wir uns, ja, was gibt's Besseres oder schauen wir uns das mal an. Und dann haben die angefangen mit Cannabis-Plantagen, also sogenannten CBD-Plantagen, ja, und haben uns immer so, hey, schaut euch das an, auch wo wir mit unserem ganzen Krypto-Thema demotiviert waren und so weiter, ja, schaut euch das an, wollten uns da in so eine Firma reinbringen, es hat irgendwie für uns nicht gepasst und so weiter. Und ich hatte lustigerweise mit einem Kollegen, ich habe dem damals so ein bisschen Budget gegeben, der hat so ein, war so ein bisschen Kiffer, sage ich jetzt einfach mal, ja, Cannabis-Enthusiast und wollte so seine eigenen CBD-Blüten rausbringen. Und ich habe damals dem ein paar tausend Euro gegeben, wir haben so ein Batch bestellt, ist ein bisschen im Sande verlaufen, weil es halt nicht richtig funktioniert hat, aber der hat dann eine Instagram-Seite, es wurde ein bisschen was verkauft und ich habe mich mit diesem Thema schon so ein bisschen auseinandergesetzt gehabt, ja, und es gab dann so ein Meeting mit so einer Plantage in der Schweiz, ja, wo wir wirklich dort waren, wo du dann siehst, wie die das Ganze anbauen und so weiter. Und es war halt crazy, weil in der Schweiz gibt's halt hunderte solche Anlagen. Also es ist wirklich komplett verrückt. Es ist viel besser reguliert wie bei uns, ja. Und die Gesetze sind ein bisschen entspannter aus unternehmerischer Sicht für die Leute, die das anbauen. Es wird natürlich kontrolliert und so weiter. Und so haben wir dann wie so ein Crowdfunding gestartet und gesagt, okay, wir bauen jetzt so eine Farm oder Plantage, ja, und ihr könnt da mit investieren. Und wir haben eigentlich das Konzept von dieser anderen Firma eigentlich nur
übernommen,
kopiert. Mhm. Ja, und ich für meinen Fall, ob es jetzt halt bei Kryptowährungen, bei dieser Firma ist und so weiter, ich mache seit Jahren eigentlich nur das Marketing. Das heißt, ich bin zwar irgendwo mit involviert in dem Projekt, aber ich bin wie so eine Inhouse-Marketing-Agentur. Das heißt, ich habe meine paar Leute, wir machen die Videos, die Präsentationen und so weiter. Ich habe mit diesen ganzen Produkten, also auch beim Trading selbst oder auch mit diesen ganzen Kalkulationen nie so viel zu tun, weil das haben Geschäftspartner im Endeffekt halt gemacht. Ja, und jetzt ist es so, jetzt habe ich im Endeffekt 3,5 Jahre da das Marketing mit diesen ganzen Firmen aufgebaut. Riesenapparat, 2 Hallen in der Schweiz, 20 Hektar Land in Südafrika gekauft, wo da jetzt eine Anlage und so weiter gebaut wird.
Na, also, was für eine Anlage?
Also eine richtige Cannabis-Plantage.
Plantage,
in, ja,
Südafrika?
Genau, ja.
Okay, und genau, da, wenn du sagst, du machst das Marketing, du machst Marketing an Menschen, die da Anteile an der Plantage kaufen sollen oder an Leute, die das Produkt kaufen?
Genau, also erstmal, das ist jetzt, dieser Finanzierungszyklus ist zu Ende sozusagen, also es wurden praktisch an bestimmte Leute die Möglichkeit gegeben, dass sie praktisch an dieser Ernte partizipieren. Das wurde aber nur bis zu dem Zeitpunkt gemacht, wo das halt durchfinanziert ist, also das kannst du nicht unlimitiert aufbauen wir jetzt so ein Trading-Konto, wo dann irgendwie Milliarden in einem Fonds sitzen oder sowas, ja. Und dann haben wir noch unsere eigene Produktlinie gehabt, wo ich viel mehr involviert war, das, oder gehabt immer noch, ja. Praktisch CBD-Öle, CBD-Kosmetik und sowas, was ich eigentlich, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe, jetzt selber irgendwie da reingerutscht bin, Produkte zu entwerfen, die zu designen, an den Markt zu bringen und so ein eigenes Produktnetwork draus zu basteln, ja.
Ja, Moment. Also das eine Produkt ist quasi ein Investmentprodukt, wo man sich an der Ernte beteiligt, aber nicht an der Plantage selbst. Genau. Also nicht an dem, ja, Grund und Boden, genau, sondern du kannst jetzt quasi, keine Ahnung, eine Tonne, ein Kilo Cannabis kaufen von der Ernte, so ein bisschen wie so ein Getreide-Future.
Du machst es pro Pflanze praktisch. Eine Pflanze wirft so und so viel Gramm ab und du hast halt jede Ernte ist 3-4 Mal im Jahr einen gewissen Anteil sozusagen, ja. So kann man sich das Ganze vorstellen. Ja.
Das heißt, ich kaufe 20 Pflanzen oder den Ertrag von 20 Pflanzen und das kostet, keine Ahnung, 100 Euro. Und dann überweise ich euch 100 Euro und dann kriege ich einen Anteil von, oder kriege ich, ja, den Ertrag dieser 20 Pflanzen minus die Kosten der Ernte überwiesen. Und dann bin ich aber quasi raus nach, keine Ahnung, 2 Jahren, weil ich habe nun ein Recht auf den Anteil für den Ertrag von 2 Jahren. Das ist richtig.
Genau, so für 10 Jahre gelten
oder 10, diese
Verträge. Okay. Ja, genau.
dementsprechend partizipiere ich daran, dass wenn Cannabis legaler wird, oder nicht legaler, sondern legalisiert, steigt die Nachfrage, erwarte ich, dass der Preis für Cannabis steigt. Ich habe ja quasi auch mein Cannabis heute schon gekauft für die nächsten 10 Jahre und dann...
Nee, also du bist wie wenn du jetzt beim Bauer, der irgendwie Salat und Gurken auf seinem Feld pflanzt, sagst du einfach, okay, hier auf den Quadratmeter hast du 10 Salatköpfe, ich zahle dir Preis X dafür und wenn du 2-mal im Jahr die Salatköpfe erntest, verkaufst, dann gibst du mir 70% von den Einnahmen und den Rest machst du und dafür habe ich deine Salatfarm sozusagen mitfinanziert oder habe dir geholfen, dass du deine Farm sozusagen ausweitest.
Was waren das für Tickets? Also Ticketgrößen, wie viel Geld haben die Leute investiert? So, was müsste ich investieren, um bei dir Ernte zu kaufen?
Also ab 700 Euro ging es los, ja.
Bis zu
10.000, 20.000, aber die meisten haben halt wirklich so, es ist halt so eine Zielgruppe von Leuten, die jetzt halt nicht da so viel rein investiert oder macht, außer vereinzelt halt, ja.
Lustigerweise ist
es. Also es gab auch sozusagen, da kann ich jetzt nicht sagen, wer, aber es gibt auch institutionelle Anleger oder dann Privatpersonen, die auch mehr Geld da investiert haben, sozusagen. Mhm. Ja. Also nicht mit diesen kleinen Paketen oder sowas, ja.
Verstehe ich. Aber die Parallelen zwischen Bitcoin-Mining und quasi Cannabis-Mining sind ja frappierend, sozusagen. Also es ist ja das Gleiche. Zu sagen, wir haben etwas, das wird im Wert steigen, das müssen wir anbauen. Und ob wir das jetzt schürfen nennen oder anbauen, ist ja eigentlich...
Ja, aber beim Cannabis ist es nicht so, dass du davon ausgehst, dass der Wert viel heftiger steigt. Also du hast halt so? Okay. Ein Rohprodukt, so, also es ist halt CBD, ja, und da ist es jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie... Wie jetzt deine Paprika, die Paprika ist jetzt in 5 Jahren irgendwie das dreifache Wert, so, das macht keine, also, klar gibt's so Möglichkeiten dazu, aber das war nicht der Punkt, dass jetzt das irgendwie so hart in der Asset-Klasse steigt, wie jetzt ein Bitcoin oder sowas, ja.
Ja, okay, verstehe ich. So. Und dann habt ihr aber zusätzlich, und das ist ja relativ unüblich aus meiner Sicht, ein CBD-Öl oder halt quasi fertige Produkte zu vermarkten, ist ja ein ganz anderer Marketingprozess. Hier ist mein CBD-Öl, keine Ahnung, meine Creme.
Es war halt wieder so eine Infrastruktur, dass du einfach so im Markt drinnen bist und wir haben das vor allem eigentlich für, wir haben ja Leute, die mit uns jahrelang Geld verdient haben und an unserer Seite sind, ja, wie so ein freier Mitarbeiter. Und wir wussten natürlich, okay, wenn jetzt die und die Plantage durchfinanziert ist, dann können die ja nichts mehr verkaufen. So, dann war es ja, halt lustig für uns, aber die können nichts mehr verkaufen. Dann haben wir uns von Anfang an gedacht, okay, wir bauen so ein Brand einfach, wo die Leute einfach laufen, was sozusagen verkaufen können. Aber auch da war wieder meine Feststellung, es gibt vereinzelt Leute, die sich brutal für Gesundheit interessieren. Ja, also Cannabis ist ja auch...
Auch da ist die Parallele zu den Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich frappierend.
Ja, ja.
Eine Nahrungsergänzungsmittel versus CBD-Öle, die machen dich auch irgendwie gesund oder sollen dich gesund
machen. Ja, und das Coole ist, bei Cannabis hast du halt Studien, das heißt, wir müssen keine Studien machen, sondern es gibt Studien zu CBD-Öl, du schläfst besser, dies, das und so weiter. Jetzt vielleicht nicht jeder, aber es gab diese Produkte und was ich crazy fand ist, wir hatten halt geisteskranke Produkttestimonials, also ich selber habe schon CBD-Öl ab und zu genommen, aber ich habe einen guten Schlaf, deswegen habe ich es mal genommen, wenn ich jetzt mal durchschlafen wollte oder irgendwie Stress hatte oder so. Aber wir hatten wirklich Leute, die Nachtschicht oder sowas machen und die haben dann zum ersten Mal irgendwie so ein Öl in die Hand bekommen und haben dann halt gesagt, boah, es ist so krass oder keine Ahnung, irgendwelche Hautsachen und so weiter. Ja, es war schon crazy und wir haben es wirklich geschafft mit unserer Kosmetik. Die hat eine PZN-Nummer, also die ist sozusagen apothekenzertifiziert. Das heißt, jede Apotheke in Deutschland könnte sich unsere Produkte bestellen, ja.
Da muss man nur gutes Marketing machen, dann machen wir das auch, ja.
Genau, ja. Ja, krass. Also es ist sogar in 2 größeren Online-Shops da vorhanden, ja.
Das heißt, heute machst du eigentlich überwiegend Cannabis und Cannabis-Produkte.
Genau, also da muss ich jetzt noch, warte, da kommt nämlich auch noch eine Bad Story, die muss ich auch nochmal öffentlich thematisieren, ja. Und zwar, alles super gelaufen, ja. 2 Holdings, 7 Unternehmen, mehrere Länder und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's, wir haben einen Geschäftsführer eingestellt, den wir nicht kannten. So. Oder den wir nicht jahrelang kannten. In der Schweiz. So, weil die Firma sitzt dort in der Schweiz. Und dieser Kollege, ja, das ist jetzt eine relativ lange Geschichte, aber die Kurzfassung davon ist einfach, auf dem Konto hat in einem gewissen Zeitpunkt ein relativ größerer Betrag gefehlt.
Wie viel?
800.000 Euro.
Okay.
Und dieser Kollege hat natürlich als Geschäftsführer Zugriff aufs Konto. Das heißt, Gesellschafter, ja, oder Leute, die halt nicht direkt in dieser Firma, sondern an einer andockenden Holding oder sowas drin sind, haben ja nicht jeder in das Konto Zugriff. Ja? Mhm. Und dieser Geschäftsführer hat es tatsächlich geschafft, dieses Geld über mehrere Monate verschwinden zu lassen, so dass im Endeffekt natürlich das der Firma einen erheblichen Schaden verursacht hat. Es waren glücklicherweise keine Kundengelder per se, aber es waren Gelder, die nochmal investiert werden sollten. Das waren Gelder zum Ausbau, das war teilweise unser Gewinn mit Dividende und so weiter, was wir da drin gespart haben. Und der hat das halt verschwinden lassen. Das war Ende letztes Jahr. Wir haben das dann einige Monate nachrecherchiert und so weiter, haben dann das anwaltlich zur Anzeige gebracht. Bei der Summe kannst du natürlich auch hergehen und sagen, okay, es muss halt ein Arrest oder ein Haftbefehl oder sowas erlassen werden. Und da waren er und noch sein Partner oder Komplize mit involviert, einer, der nicht in der Firma mit drinnen war sozusagen. Und dieser Mensch sozusagen hat dann nichts juristisch belangt bekommen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat uns dieses Jahr im Januar gesagt, hey, sorry, die Beweislast ist zu niedrig, anhand eurer Akten und so weiter können wir nichts machen, nichts sagen und sowas. Und jetzt, ein halbes Jahr später, ja, habe ich mitbekommen, dass es da ein komplettes Verfahren eröffnet wurde gegen insgesamt 5 Personen und das halt sehr krass losging. Das heißt, da ging es los mit Hausdurchsuchungen bei den besagten Herrschaften und so weiter und so fort. Aber unser Geld oder dieser Verlust ist bis heute einfach weg.
Moment, ja. Aber wie haben die das gemacht? Also wie haben die 800.000 Euro aus einer Firma rausbekommen und was vermeintlich?
Rechnungen ins Ausland, Barabhebungen und noch einige Kosten bei anderen Firmen und so weiter, wo wir einfach immer wieder so schleichend, ja, über laufende Transaktionen halt nicht mitbekommen haben. Und den Schaden siehst du natürlich erst am Ende. Und das Kranke ist für mich, du denkst halt, okay, das ist, Schweiz ist ja trotzdem irgendwo in der Europäischen Union so, die haben
stabil. Ja, ist nicht in der Europäischen
Union. Ja, aber Union. Also in geografisch gesehen sozusagen.
Ist ein Teil von Europa, ja.
Genau, Teil von Europa. Haben auch ein stabiles Land, haben Gesetze, Unternehmungen. Du denkst, das ist halt so wie in Deutschland. Ja, ich meine, wahrscheinlich wird hier das Gleiche halt passieren. Und dass du über so eine normale GmbH einfach sowas abziehen kannst, 2023, war für uns alle einfach
überraschend.
Ein riesen Fragezeichen. Ja, und natürlich haben wir das dann irgendwie auch an Kunden kommunizieren müssen. Natürlich gab es dann Verzögerungen, Einbrüche, Vertrieb hatte teilweise keinen Bock und so weiter. Und es hat halt der Firma nicht das Genick gebrochen, aber es hat so einen Schaden verursacht, dass ich für mich vor einem halben Jahr dann gesagt habe, okay, liebe Damen und Herren, ich mache jetzt diese ganze Investment-Sache seit 9 Jahren. Ja, wir haben so geile Erfolge erzielt, wir haben gemeinsam sind wir durch die Scheiße gegangen und so, aber ihr müsst es jetzt respektieren, dass ich jetzt nach fast einem Jahrzehnt Business einfach nicht mehr in solche Situationen geraten möchte, wo entweder ein Dritter das Produkt verscheißt oder irgendeiner einen Geschäftsführer holt, der halt Geld klaut oder was auch immer. Würde ich sagen, auch nie böswillig, auch immer sehr unglücklich, aber ich habe dann einfach für mich gesagt, okay, Niki, jetzt ist es an der Zeit, so dein eigenes Baby zu gründen, deinen eigenen Weg zu gründen und das, was du eh schon für diese Firmen gemacht hast, machst du jetzt für dich oder für einen freien Markt. Und nach, ich kann sagen, also knapp 45 Millionen Euro Umsatz über, ich sag nicht meinen Umsatz, sondern einfach die ganzen Firmen, die ich in der Zeit betreut habe, die Vertriebsstrukturen, das alles seit 2014, traue ich mich auch zu sagen, dass ich eine gewisse Erfahrung und Credibility mitbringe, dass ich jetzt sozusagen mich am freien Markt mit meinen Stärken platzieren kann. Das ist so die Note davon, ja.
Das heißt, du bist jetzt Marketingagentur-Unternehmer, wenn man so will.
Genau, also ich bin seit einem halben Jahr, ich habe immer viel gecoacht auf Bühnen, wir haben auf Conventions gesprochen, ich habe Workshops gemacht, ich habe Online-Webinare gemacht, ja, und ich habe meine Folien selber mit dem Team gemacht, ich habe mir selber meine Strategien konzipiert, ich habe so Sachen wie Black Friday-Aktionen und solche Sachen halt immer strategisch geplant und ich habe gesagt, okay, ich bringe jetzt mein Wissen oder so ein bisschen einen Kurs rein, wo ich so ein bisschen Leuten zeige, wie sie jetzt mit ihren Marketingfähigkeiten oder Marketing lernen und mit Marketing verschiedene Ströme sich selber aufbauen können, also nicht mehr in Network-Marketing gehen oder Vertrieb, sondern ein eigenes Business daraus kreieren oder dieses Wissen für irgend sowas in die Richtung nutzen. Und ich bin selber auch Agentur, also das, was ich in-house gemacht habe, machen wir jetzt für kleinere bis auch größere so Personenmarken, jetzt nicht Podcaster, aber so Vertriebler oder Coaches und
kennt
teilweise
man da
auch.
Wen von, für den ihr arbeitet?
Ach, ich glaube nicht, nee, also es ist mehr so ein bisschen Vertriebskreisen, so, aber deswegen sind ja die Leute bei uns, weil die haben gute Umsätze, aber noch kleines Social Media. Wir helfen denen ja eigentlich so diesen ganzen Reels, Shortclips, alles, was jetzt so neu aufpoppt und am Zahn der Zeit ist.
Ja, Reels, dass sie jetzt neu aufpoppen, ist jetzt auch sehr subjektiv. Ich verstehe, dass wenn man 50 ist, dann poppt ein Reel neu auf, aber so Reels gibt es ja schon
Sinne von,
seit zwei
im Sinne von,
Jahren
die gibt es lange, aber du hast unglaublich viele Menschen in der Wirtschaft, die das zwar alle gucken, aber selber für ihr Unternehmen gar nicht nutzen. Das meine ich damit.
Gucken versus machen, bin ich komplett bei dir. Wir sind ein bisschen so eng in der Zeit. Ach so, gut, ich habe noch eine Sache, die mich wirklich interessiert. Und zwar, das ist das Thema OnlyFans. Du hast mir geschrieben, du hast eine OnlyFans-Agentur. Das weiß aber keiner. Also die Leute, die mit dir arbeiten schon, aber sonst öffentlich weiß das keiner.
Also im Grunde genommen, meine Freundin, die ich vor einem Dreivierteljahr kennengelernt habe, ist da Creatorin. Ja, und ich musste mich erstmal mit dem Gedanken ein bisschen anfreunden. Ich habe mal ein kleines Reel dazu vorsichtig gedreht, unglaublich viel polarisierende Kommentare drunter, von wegen, ja, wie kann man das seiner Freundin erlauben und das ist so, ja, vor allem so ein bisschen aus diesem ganzen, sag ich mal, traditionell kulturell angehauchteren Milieu ist das wirklich so komplett verpönt
und
so weiter.
Die Oma, könnte man sagen, ne? Wenn die Oma sagt, das ist nicht so richtig cool.
Ja, so oder
und auch alle anderen vermutlich, also dass jemand
oder so, ohne jetzt irgendwie rassistisch zu klingen, aber alles was so ein bisschen aus Osteuropa und in die Richtung kommt, ja, wo die Leute das halt gar nicht verstehen, ja, oder die Relation von Mann und Frau ein bisschen brüder gehalten wird als jetzt irgendwie in den USA oder sowas, ja. Und das war so ein bisschen, das habe ich praktisch neben diesen ganzen Tatsachen, was mir alles an Rückschlägen passiert ist, habe ich gesagt, okay, du brauchst jetzt halt irgendwie noch einen Plan B, ja, wenn dieses Geld weg ist, wenn du dich jetzt umschwingen willst und so weiter. Und meine Grundidee war eigentlich, meiner Freundin zu helfen, weil ich ihr gesagt habe, okay, wenn du das schon machst, dann machst du jetzt einfach mal 2-3 Jahre richtig, bevor und dann close das alles und fertig aus und so weiter, ja, und habe ihr eigentlich geholfen. Und lustigerweise haben dann ein paar Mädels bei uns angefragt oder sie so, hey, wie machst denn du das? Und dann meinte sie, ja, wir machen das hier so ein bisschen das Marketing und so, bla bla bla. Und so kamen dann 1-2 Anfragen rein, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, wenn ihr das wollt, dann helfen wir euch. Und das hat halt sehr gut funktioniert und dann wurde das immer mehr. Aber ich sag mal so, das ist so ein bisschen das Business von meiner Freundin, wo ich mitwirke.
Wie lange seid ihr zusammen?
Jetzt 1 Jahr.
Okay, dann hast du die kennengelernt und da war die schon auf OnlyFans.
Genau, ja.
Hast du die über OnlyFans kennengelernt?
Nee.
Also, wie habt ihr euch kennengelernt?
Sie hat in dem Fitnessstudio da noch gearbeitet, wo ich trainieren gegangen bin, ja.
Und dann habt ihr euch kennengelernt, seid zusammengekommen und dann hat die irgendwann gesagt, übrigens, ich habe einen OnlyFans-Account.
Nee, ich wusste, also ich habe das schon auf Instagram gesehen, ich wusste, auf was ich mich einlasse.
Ach krass,
ja.
Also du wusstest, das Mädel, was da nebenan trainiert, das ist hier das Hotte Girl von OnlyFans und
also wir haben uns halt auf Instagram gefolgt, ja, und sie hatte damals da noch so einen Link drinnen und so weiter. Und ich habe es jetzt halt nicht im Detail gesehen. Ich weiß, was das halt grob ist, aber auch da gibt's halt unfassbar viele verschiedene Facetten. Also sie hat jetzt nie so ein Bereich gemacht, wo du sagst, okay, das ist halt komplett geisteskrank.
Und ja, komplett geisteskrank ist ja hochgradig subjektiv. Also deine Freundin hat, wie man so schön sagt, Erwachsenen-Content auf OnlyFans. Aber du sagst, der ist nicht geisteskrank, sondern was ist der denn?
Zu dem Zeitpunkt war es easy, sage ich jetzt mal
okay,
so.
Okay, aber heute ist es nicht mehr easy.
Heute ist es, glaube ich, ein bisschen mehr, ja. Wobei man sagen muss, es ist so, nur weil du jetzt jemanden da mal für ein paar Euros irgendwie abonnierst, heißt es nicht, dass du jetzt irgendwie alles auf dem Silbertablett oder sowas halt serviert bekommst, ja.
Das, kannst du das konkretisieren? Also was kostet das? Was kostet ein Abo bei der... Das ist ja total verrückte Frage.
Es gibt verschiedene,
was kostet ein Abo bei deiner
Freundin? Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt einmal es gibt so einen Gratis-Account und es gibt so eine monatliche Abonnement. Und dann können Leute sich beim Gratis-Account halt chatten, Inhalte freischalten und so weiter. Und beim bezahlten Account, das ist das, was so größere Influencer haben, da gibt es halt eine Mitgliedschaft, eine Massenabfertigung. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Also was ich sagen kann, ist einfach, mich hat es schockiert, weil ich habe aus der Frauensicht den Mädels geholfen, weil für die ist es ein guter Nebenverdienst, die können sich was aufbauen, aber aus Männersicht hat mich schockiert, wie viele Männer, auch gestandene Männer, sich da einfach rumtummeln, nicht nur wegen dem Sexuellen. Also man denkt, das ist ja immer, ich will das sehen und da, aber die suchen eigentlich so ein bisschen so eine Online-Beziehung, die suchen eigentlich so ein bisschen Draht zu einer Person, ja, was da sozusagen, du kannst dir deine Lieblingsfreundin optisch aussuchen und hinterher schreiben und so weiter, aber dass die halt im echten Leben wahrscheinlich ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben oder sich da so ein bisschen zurückgezogen haben. Und das finde ich, für die Mädels ist es super, aber für die Jungs ist es teilweise eine Katastrophe und ich befürworte das für Männer nicht, sich da herumzutreiben, aber die Erfahrung sagt, dass sie es so oder so machen, weil mich hat es schockiert, ich kannte die Zahlen nicht, ich kannte OnlyFans, aber OnlyFans selber, die Plattform macht 5 Milliarden Jahresumsatz, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest.
5 Milliarden.
Und davon werden 80%, also 4 Milliarden an Creator ausbezahlt und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel einige Frauen da halt machen, also es gibt Frauen, die verdienen halt teilweise 7-stellig im Monat und das ist dann halt es ist dann schon ein Unternehmen, also das ist nicht mehr so ein kleines Haha-Hihi-Geschäft so. Und das Lustige ist, die Frauen werden oft verpönt, wenn die das im kleinen Stil machen, aber wenn die Frauen das im großen Stil machen, ich habe letztens gesehen, irgendwo bei Dirk Kräuter war das, glaube ich, war irgendeine große OnlyFans-Creatorin auf der Mastermind oder so, habe ich in Instagram-Stories halt gesehen und da siehst du halt, okay, die Leute machen sich da erstmal lustig drüber und beleidigen diese Mädels in Social Media. Aber wenn du dann eine hast, die ein paar hunderttausend Euro im Monat damit verdient, die darf dann auf Bühnen sprechen, die darf dann ihr Buch veröffentlichen und die wird halt für ihr Unternehmen gefeiert. Ne? Und
ja, interessanter.
Das ist ein bisschen Doppelmoral, ne?
Ja, spannend. Ich habe morgen tatsächlich kommt die militante Veganerin, die ja auch da einen OnlyFans-Account hat. Weißt du zufällig, was die verdient? Oder wie die da im Ranking steht?
Ich müsste mir jetzt da ein bisschen ihr Profil begutachten, um dir da eine fundierte Aussage zu treffen, aber sie hat bestimmt in guten Monaten schon ein paar 10.000 Euro damit gemacht.
Kannst du mir gefallen tun?
Ist meine Schätzung, ja.
Kannst du da heute Nachmittag mal reingucken und mir so eine Einschätzung geben, weil dann kann ich das morgen mal dagegen checken. Das ist immer schön, wenn man so zwei
Meinungen hat. Also ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber ich könnte es mir vorstellen. Also es ist crazy, weil normalerweise hast du eine Zielgruppenanalyse, du machst Marketing, du musst Leute begeistern, aber beim Erotikthema, ja, geht halt das Blut nach unten und die Leute sind dann relativ schnell, sag ich mal, bereit oder begeistert, einfach das Geld halt auszugeben. Ja, also es ist auch, die Leute wollen das ja. Ja, es ist ja nicht so, dass diese Mädels, deswegen kann ich auch niemanden dafür kritisieren, weil man sagt, ja, wie kann eine, die im Internet das und das macht, so viel verdienen wie so ein wie so ein durchschnittlicher Fußballer teilweise oder
ja, da ist immer die Frage,
Verein oder so, ja.
Wieso kann ein Fußballer so viel verdienen? Ja, weil der Wert halt geschaffen wird.
Klar, aber das bezahlen. Der Fußballer wird halt nicht so hart, aber nicht so hart ins Visier genommen wie halt das Mädel, ja, und das ist so, es ist crazy, also es sind crazy Zeiten, wenn du das jemandem vor 20 Jahren gesagt hättest, unvorstellbar, aber ich beschäftige mich einfach viel damit, weil ich liebe Marketing und für mich ist es auch wichtig, in allen Facetten, selbst in so verrückten Branchen, einfach mal zu sehen, wie funktionieren die Leute, wie denken die, was kaufen die und so. Ich bin nicht so ein blauer Typ, nicht so ein Datenmensch, aber im Marketing ist es immer wichtig, Daten einzusammeln oder zu wissen, klar, okay, was sind Referenzwerte, woran kannst du dich orientieren und so weiter. Ja.
Niki, ein ultra spannendes Thema, würde ich gern noch weiter vertiefen, aber wie gesagt, ich muss leider wirklich hart
alles
raus.
Gut. Gut.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Hast du noch kluge oder weise letzte Worte?
Also für alle jüngeren Leute, die vielleicht heute so ein bisschen zuschauen oder sich auch mit diesem Thema Online-Geld verdienen beschäftigen, ja, auch trotz diesen ganzen Rückschlägen kann ich mich sehr ermutigen, was zu machen. Und ich glaube, es sind auch Zeiten, wo man etwas machen sollte, weil mein Papa kriegt gerade 600 Euro Rente, so Stand jetzt, ja, weil er oft Job gewechselt hat, zwischendrin selbstständig war und so weiter. Und deswegen, ich habe letztens mit ihm die Diskussion gehabt, weil ich ihm gesagt habe, du, ich muss das machen, weil ich erwarte mir keine Rente mehr. Und egal, was ihr macht, wenn ihr in Deutschland leben wollt, erwartet euch keine hohe Rente. Und wenn ihr aus dem Angestelltenverhältnis, egal ob ihr jetzt Beamter seid, selbstständig, whatever. Und deswegen, ich will einfach jedem empfehlen, ob es ein kleines Side-Business ist, eine kleine Fortbildung, irgendwas noch zuzüglich, dass man sich irgendwas aufbaut, ja, weil wir kommen halt Zeiten gegenüber, die wahrscheinlich für manche ein böses Erwachen sein werden. Und jetzt ist man jung, man hat jetzt Energie und jetzt kann man halt noch dem entgegenwirken und sich dann, wenn es soweit ist, richtig drüber freuen. Egal, ob man in Kryptowährungen investiert, jetzt Marketingagentur wie ich macht oder irgendein anderes verrücktes Geschäft. Ja, ich bin sehr großer Verfechter, überzeugt, dass man irgendwas noch zusätzlich machen sollte, ja.
Sehr spannend. Niki, ich danke dir ganz herzlich. Daumen sind gedrückt für den Erfolg des Marketings, sei es jetzt auf OnlyFans oder sonst wo in der Welt. Merci.
Danke.
Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da an meinem Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich, ein Loch im Bauch, und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.